Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Stoner Frank und Frei auf Nuviso. Und heute habe ich auch wirklich ein spannendes Thema für euch. Ein Thema, was ich auch schon jahrzehntelang eigentlich im Blick habe und wo ich mich freue, euch das zu präsentieren. Im Zentrum von dieser heutigen Sendung steht die Evolutionstheorie von Darwin. Und ich meine, ich habe schon in vielen Sendungen Themen behandelt, die so zurückreichen in dieses 19. Jahrhundert. Also tatsächlich sehe ich einiges von dem, was heute schief läuft. Also wenn wir schauen, was heute nicht in Ordnung ist, hat seine Ursachen in der geistigen Welt des 19. Jahrhunderts. Ob das unsere ganz modernen Staatstheorien sind, wir wissen alle, also diese Ideen von Kommunismus, Wirtschaftstheorien, all das kommt aus dem 19. Jahrhundert und wirkt dann ins 20. und auch bis in unsere heutige Zeit halt hinein. Genauso aber auch in anderen Fächern wie Archäologie, haben wir schon drüber gesprochen, Ägyptologie. Das basiert alles auf so einem 19. Jahrhundert-Denken. Und es ist in wirklich fast allen Disziplinen ist es so, die man wissenschaftlich betrachten kann. Und heute möchte ich mal auf die Evolutionstheorie schauen. Und die nimmt deswegen so einen großen Stellenwert ein, weil es hier keineswegs nur eine Theorie ist, die jetzt einem Fachbereich zugeordnet werden kann, in dem Fall der Biologie, sondern die Evolutionstheorie ist ein Paradigma. Vielleicht mit das wichtigste Paradigma für unsere moderne Zeit, weil aus der Evolutionstheorie zieht man, da geht es um die Frage, woher kommt der Mensch? Wer ist der Mensch überhaupt? Was ist der Mensch? Da geht es also um wirklich ganz zentrale Fragen, die uns Menschen schon immer beschäftigt haben, in allen Kulturen, allen Zeiten. Und das ist mir wichtig zu erkennen, dass die Evolutionstheorie, wie auch schon der Name sagt, eine Theorie ist, die eine gewisse Weltsicht als Grundlage hat und die diese Grundlage dann auf ganz viele andere wissenschaftliche Disziplinen und Zweige setzt. Es gibt ganze Wissenschaften, die aus meiner Sicht nur entstanden sind, um die Evolutionstheorie zu belegen. Beispielsweise die Anthropologie, also die Forschung an der Vorgeschichte und Frühgeschichte des Menschen. Das heißt, die Evolutionstheorie ist wirklich ein Megathema, ein ganz, ganz großes Thema. Es geht darum, wirklich das Weltbild, was ist der Mensch? Das ist, um was es geht. Und wirklich aufgrund von diesem Weltbild stehen alle anderen Dinge. Auch diese Wirtschaftstheorie, man glaubt, das hängt nicht miteinander zusammen. Aber ich habe auch schon mal den Begriff hier benutzt vor nicht allzu langer Zeit, das Homo economicus, also dieser wirtschaftliche Mensch. All diese Dinge, die man sozusagen voraussetzt, wenn man dann eine Wirtschaftstheorie aufbaut, man setzt da voraus, von was für Menschen reden wir. Und auch diese Idee so von Homo economicus, das hängt alles damit zusammen. Es ist also echt ein zentrales Thema, wenn es um Fragen geht des Weltbilds. Dieses Thema wird natürlich, seit es aufgekommen ist, wird es miteinander diskutiert und es polarisiert auch ganz enorm. Im Grunde genommen gibt es zwei Lager, das war von Anfang an und bis zum heutigen Tag ist es so, vereinfacht gesagt, das eine Lager sind die an eine Schöpfung glauben, einen religiösen Hintergrund haben. Das sind natürlich in der christlichen Kirche, aber eben auch genauso im Islam, in allen Religionen. Alle Religionen bieten ja auch so eine Kosmologie, also wie ist alles entstanden. Und das ist so diese eine Lage so grundsätzlich, dass du sagst, man glaubt an einen Schöpfer, also irgendwer, der das Ganze angefangen hat. Und das andere Lager, der andere Pol, wenn du willst, das ist ein rein materialistischer Blick auf die Welt. Das ist das, was sozusagen heute unsere moderne Wissenschaft ausmacht. Und das ist ein materialistisches Weltbild. Und diese beiden, das ist wie in so einer hegelischen Dialektik, diese beiden, die definieren seit locker mal 150, und ich werde heute zeigen, dass es durchaus noch älter ist, seit mindestens 200 Jahren ist das so ein Spannungsfeld, wo der moderne Mensch drin ist. Und aus meiner Sicht sind beide sind falsch. Ich schicke das deswegen schon voraus, weil wenn du zum Thema Evolution sprichst, dann ist es ganz schnell so, dass man da in ein Lager gesteckt wird. Kreationist oder Darwinist. Für mich sind beide diese Narrative falsch. Beide sind unkomplett, sind nicht ganzheitlich und ich lehne beide ab. Und werde aber heute den Fokus legen auf die Evolutionstheorie. Über Religionen und wie die entstanden sind und wie sehr das Narrative sind und auch Instrumente zur Herrschaft, habe ich ja schon öfter gesprochen. Und heute schaue ich also auf die Evolutionstheorie. Ich möchte jetzt aber auch nicht die Sendung die ganze Zeit nur thematisieren, was gibt es da für Argumente pro und contra. Also ganz ehrlich, für mich ist das schon als junger Mensch habe ich das schon so nicht akzeptiert. war das für mich in sich nicht schlüssig. Und vielleicht schaue ich auch dann noch im Laufe der Sendung auf das eine oder andere Argument, was man da anbringen kann, also warum das für mich einfach nicht schlüssig ist. Aber den Fokus, den ich jetzt hier legen werde, auf jeden Fall mal am Anfang der Sendung, ist auf Ereignisse, die im 18. Jahrhundert stattgefunden haben. Und da werden jetzt natürlich die Kenner von euch sagen, ja, hey, Evolutionstheorie ist 19. Jahrhundert. Aber was ich so beleuchten will ein bisschen, ist so das geistige Milieu, aus dem sozusagen dieses Weltbild rausgewachsen ist. Und das halte ich für entscheidend. Das ist eine richtig spannende Geschichte und die wird selten bis nie erzählt. Und deswegen hoffe ich, dass ihr die Ohren spitzt und da dabei seid. Und ich hoffe auch, dass ich das so rüberbringen kann, was ich euch sagen will, dass es für euch auch verständlich ist. Okay, aber wir steigen ein bei der Evolutionstheorie hier. Das habe ich euch schon mal gezeigt an anderer Stelle. Das ist das originale Cover, das Deckblatt von dem originalen Buch, von der ersten Schrift von Charles Darwin. Und das ist deswegen so interessant, weil heute, wenn wir das Buch irgendwo kaufen oder sowas, immer noch in der Bibliothek, dann ist meistens nur das oben hier. Das ist so der Titel vom Buch. Und da steht The Origin of Species by Means of Natural Selection. Ja, also um den Ursprung der Spezies auf dieser Welt. Und im Zusammenhang mit natürlicher Selektion. Aber interessant ist hier der zweite Titel. Dann steht hier Or. Also das Buch könnte man auch nennen Preservation of Favored Races in the Struggle for Life. Oh, das ist dann für uns moderne Menschen etwas, das klingt dann schon schmuddelig. Races und dann Preservation of Races. Also das heißt dann so viel wie dass den Erhalt von Rassen, von Favored Races, also von Rassen, die man bevorzugt, im Kampf des Lebens. Und das ist dann schon so ein Weltbild, wo es dann schon für uns irritieren wird. Und ich möchte jetzt in dieser Sendung gar nicht noch viel tiefer drauf eingehen, weil ich habe das schon mal gemacht. In der Sendung, ich glaube, es war in der Sendung, wo ich auch über Rassismus gesprochen habe. Weil das steckt da schon drin, diese Idee, also verschiedene Rassen und die kämpfen alle gegeneinander und die einen sind über den anderen. Da kommt schon was zum Vorschein, was ich überhaupt nicht so sehe. Was für eine Art Weltbild ist das? Das ist das Weltbild, alle kämpfen gegen jeden. Das ist so ähnlich eben wie wirtschaftlich gesehen der Homo economicus. Jeder kämpft nur für seinen eigenen Vorteil. Das heißt nicht unbedingt, dass wir jetzt, weil wir sind ja zivilisierte Menschen, wir müssen uns nicht mit Keulen ausfechten, aber im Grunde um das Gleiche. So stellen diese sich vor, dass der Mensch auch wirtschaftet. Jeder hat seine eigenen Interessen, sein Ego. Und das Interesse ist halt möglichst viel Güter anhäufen. Und wenn der Mensch so funktioniert, dann kannst du halt berechnen, wie halt Wirtschaft läuft. Und daraus entwickeln sie dann ihre Wirtschaftstheorien. Das ist also ein ähnliches Weltbild. Ja? Und rausgekommen ist das Ganze hier 1859. Aber wir wollen das jetzt mal hinter uns lassen und gehen mal ins 18. Jahrhundert. Denn dort ist aus meiner Sicht der Anfang zu finden, vielleicht der Ursprung. Man könnte es natürlich dann noch weiter zurückschieben, die Timeline, werde ich vielleicht an anderer Stelle machen. Aber jetzt, da hat eine Zäsur stattgefunden. Das ist die Zeit der Aufklärung, ja, 18. Jahrhundert. Und dort hat sich tatsächlich, wenn du so diese Geschichte anschaust, dort ist ein Paradigmenwechsel vollzogen worden. Das alte Paradigma, die alte Ordnung, das war halt die Religion gegeben haben. Und die halt klar gesagt haben, woher halt der Mensch kommt. Gott hat den Menschen geschaffen, Adam, Eva, ihr kennt diese Geschichten. Und im 18. Jahrhundert, in der Zeit der Aufklärung, dort hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Und das ist hochinteressant, sich das mal anzuschauen, wie das entstanden ist und wer das eigentlich gemacht hat. Und aus meiner Sicht, deswegen gebe ich da so viel Schwerpunkt darauf, weil diese Geschichte ist bei uns weitgehend unbekannt. In England durchaus ein bisschen mehr, weil sie es in England abspielt, aber bei uns wissen eigentlich die wenigsten Leute darüber. Aber ich gebe dem so viel Gewicht, weil ich meine, dass es wichtig ist zu verstehen, wo kommt es her. Nochmal, aus meiner Sicht ist wirklich die moderne Welt, die wir jetzt sehen, jetzt unsere Welt, die Missstände, die wir sehen, und die sehen wir alle, die sind aus meiner Sicht wie Symptome. Symptome von einer Art Krankheit. Und Krankheit, das klingt so negativ, ich suche mal nach einem besseren Wort, aber aus meiner Sicht, im modernen Menschen ist was aus dem Gleichgewicht geraten. Ja? Und aber dieses diese Allegorie der Krankheit passt trotzdem, denn da ist es auch so, wenn der Körper krank ist, aus dem Gleichgewicht geraten ist, dann der Heiler, der schaut sich alles an und der stellt auch Fragen und der macht eine Anamnese, wo es darum geht, zu gucken, wo ist der Ursprung, wo kommt es her? Denn nur so, wenn du das siehst, wenn du diese ganze Kette siehst und wo ist eigentlich der Ursprung, dann kannst du vielleicht auch die passende Therapie entwickeln, die nicht nur Symptome an den Symptomen rumdoktert, sondern die wirklich dann die Ursache halt behebt, sodass wieder was ins Gleichgewicht kommt. Und in so einer Allegorie sehe ich uns Menschen heute. Also der moderne Mensch, der moderne westliche Mensch, aber das breitet sich auf die ganze Welt aus. Deswegen reden wir tatsächlich von einem, ja, das ist ein wichtiges Thema für alle. Vor ein paar hundert Jahren war es vielleicht nur ein europäisches Thema, aber jetzt ist es ein weltweites Thema, weil das ist das Weltbild, was in alle Welt transportiert wird. Und das ist aus meiner Sicht, dieser moderne Mensch ist aus dem Gleichgewicht geraten. Und der Ursprung ist aus meiner Sicht ein verkehrtes Weltbild. Und das geht zurück ins 18. Jahrhundert. Lass mir also jetzt hier erstmal den Charles Darwin ruhen und wir gehen ins 18. Jahrhundert, in die zweite Hälfte 18. Jahrhundert und wir gehen nach England in die sogenannten Midlands. Vielleicht an der Stelle zur Auflockerung ein kleines Quiz, so, ist ganz spontan. Wisst ihr, was ist die zweitgrößte Stadt von England? Das ist echt witzig. Ich hätte es vor wenigen Jahren auch nicht gewusst. Und es ist witzig, weil ich habe die Frage schon öfter mal so rausgehauen. Das weiß fast nie jemand da. Wir denken dann immer alle so, oh, England, okay, London, klar. Aber was kennen wir noch von England? Und dann kommen meistens so Dinge, die man vom Fußball kennt, wie Manchester habe ich schon mal gehört und Liverpool. Aber das sind nicht die zweitgrößte Stadt. Die zweitgrößte Stadt in England ist Birmingham. Und dort gehen wir hin. Birmingham und die sogenannten Midlands. Das ist also so eben nicht London, sondern das ist in England gesehen sozusagen in der Provinz. Und in diesen Midlands, das ist diese Stadt Birmingham und das sind auch diese bekannten Universitäten, Oxford und Cambridge. Und um Cambridge, aber vor allem Birmingham, darum geht es heute. Diese Zeit, also zweite Hälfte 18. Jahrhundert und auch in dieser Gegend, hat auch einen eigenen Epochennamen bekommen. Man spricht hier im Englischen vom Midlands Enlightenment. Midlands Enlightenment. Also Enlightenment lässt sich übersetzen als Aufklärung. Das heißt, die Aufklärung von den Midlands. Interessant übrigens bei dem Wort Enlightenment, Aufklärung. Das lateinische Wort dafür wäre Illuminaten. Und davon hatten wir auch letztens gesprochen, ja, vor nicht allzu langer Zeit, vor dem Bayerischen Illuminatenorden. Und tatsächlich gibt es da durchaus Parallelen. Und die sind auch spannend, hier ein bisschen herauszuarbeiten. Die Parallelen sind schon mal offensichtlich, sind beides in derselben Zeit, agieren die. Wir reden von zweite Hälfte, Ende 18. Jahrhundert. Also auch diese Ära, wo dann französische Revolutionen waren und so. Von der Zeit reden wir. Die sind also, agieren in derselben Ära. Beide sind aufklärerische Bewegungen. Aber trotzdem gibt es große Unterschiede zwischen den Illuminaten und der Gruppe, über die ich jetzt sprechen möchte. Nämlich möchte ich euch jetzt was erzählen über die sogenannte Luna Society. Die Luna Society. Im Gegensatz zu den Illuminaten ist die Luna Society keine Geheimgesellschaft. Es ist keine Geheimgesellschaft, aber es ist ein sehr exklusiver Kreis. Du kannst nicht einfach dort beitreten. Im Grunde genommen ist die Luna-Gesellschaft, Luna Society, im Grunde genommen ist es auf den ersten Blick nur eine Art privater Dinner-Club. Das waren Leute eben im Großraum Birmingham, Cambridge, die sich einmal im Monat, nämlich zu Vollmond, getroffen haben. Deswegen, da kommt auch der Name. Angeblich. Das ist ja auch so ein Ding. Weißt du? Ich meine, vielleicht ist das auch nur ein Narrativ. Aber offiziell nennen die sich Luna Society, weil die sich einmal im Monat nämlich zum Vollmond getroffen haben. Zum Vollmond angeblich deshalb, weil ja, wenn da mehr Licht war, dann sind die dann sicherer wieder nach Hause gekommen, nach dem Dinner, zur später Stunde dann irgendwie. Ja, ob das valid ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber spielt vielleicht auch jetzt erstmal keine so eine große Rolle. Jedenfalls war das so ein, offiziell war das ein Dinner-Club. Die haben sich also einmal im Monat getroffen, im privaten Kreis, bei einem von den Teilnehmern zu Hause, meistens im sogenannten Soho-Haus von einem gewissen Bolton. Aber auf den Namen gehe ich noch ein bisschen genauer ein dann. Und haben dort debattiert. Und das war so ein Kreis von Leuten, das sind vielleicht im inneren Zirkel von dieser Luna Society, also die da wirklich über Jahre hinweg fast immer präsent waren, sind es vielleicht 10, 15 Leute. Und dann gibt es aber auch noch so ein Outer Circle. Denn es ist nicht so, wie das oft die Leute auch in England jetzt glauben. Ja, die haben sich nur einmal im Monat getroffen und dann dort sich ausgetauscht. Sondern alle von den Teilnehmern, die haben auch sonst sehr, sehr viel zusammengearbeitet. Die waren befreundet miteinander, aber genauso auch in Geschäftsverbindungen, in politischen Verbindungen. Und jeder einzelne von denen hat natürlich auch wieder Connections gehabt zu anderen, vielleicht ähnlichen Kreisen, ähnlichen Gruppen, sodass wir insgesamt schon von einer sehr, sehr einflussreichen Gruppe reden. Das waren sehr, sehr einflussreiche Leute. Wenn du nur die anschaust, sagst du, naja, komm mal, diese 10, 15 Leute, was konnten die schon groß bewegen? Aber es waren eben interessante Leute, die diesen Kreis gebildet haben. Das waren Menschen, die kamen aus Bereichen, ich glaube, in erster Linie muss man nennen Wissenschaft. Was da erst losging, also ich weiß gar nicht, ob es den Begriff damals schon gab, wahrscheinlich schon, aber das ist sozusagen, wo es losging, das, was wir moderne Wissenschaft nennen. Es waren also Leute aus dem Bereich Wissenschaft, es waren Erfinder, es waren Industrielle, wobei auch da muss man sagen, das waren Vorindustrielle. Ich werde noch zeigen, das sind die Leute, die Industrialisierung erst erfunden haben. Die waren dort dabei. Und Künstler, Leute aus was haben wir noch? Diverses Handwerk, Kunst hatte ich schon gesagt, Leute, die auch gewisse politische Ambitionen haben. Und aus diesem Kreis waren alle sehr intelligente Leute. Ja, mir geht es auch nicht darum, die irgendwie zu bashen, das sage ich euch von vornherein so, sondern das sind intelligente Leute, große Geister ihrer Zeit, die sich sozusagen zusammengetan haben. Und die hatten die Vision. Und ich weiß nicht, wie klar die schon von Anfang an formuliert haben, aber auf jeden Fall hat sie sich daraus entwickelt. Die hatten die Vision, tatsächlich die Ordnung zu verändern. Die alte Ordnung, die eben dominiert war, zum einen von der Kirche und zum anderen von der Krone. In England ist es eben das englische Königshaus und die anglikanische Kirche. Das ist so die alte Ordnung. Und diese Leute hatten eben, und das ist ähnlich wie vielleicht bei den Illuminaten, die wollten diese Ordnung verändern. Die haben die halt erkannt als, ja, das ist halt ein Narrativ, das sind Geschichten, die da erzählt werden. Diese ganzen christlichen Weltbilder, oder die letztens zurückgehen auf dieses christlich-jüdische Weltbild, das haben die halt nicht akzeptiert. Sondern die waren Aufklärer und wollten sozusagen etwas Neues kreieren. Ich habe übrigens auch mal ein Bild von dieser Lunar Society. So muss man sich das vorstellen, wie die sich da getroffen haben. Ja. Und deren Idee war, die Welt neu zu strukturieren. Und wir können uns kaum vorstellen, wie groß die auch gedacht haben und auch wie erfolgreich das war. Neu strukturieren heißt wirklich buchstäblich neue Konzepte zu entwerfen, wie das Leben stattfindet, wie das öffentliche Leben stattfindet. Wir müssen uns vorstellen, das ist wirklich an der Schwelle zu dem, was wir dann Industrialisierung nennen. Und es waren die Lunar Society und ihresgleichen. Da gab es noch ein paar andere auch von diesen Clubs. Das ist auch so ein typisch englisches Phänomen, dieses Clubs. Da gab es noch mehrere, aber das ist auf jeden Fall die bedeutendste. Wir werden es dann gleich sehen, welche Leute da dabei waren. Und die haben sozusagen dieses neue Weltbild geschaffen. Aber das Weltbild, was sie gebracht haben, ist auch eben nicht die Wahrheit. Sondern da ist so ein Effekt, dass man ist von einem Extrem, ist das Pendel ins andere gegangen. Das eine Extrem war eben, ja, diese ganzen religiösen Narrative. Und jetzt geht man ins andere und versucht sozusagen einen Gegenentwurf zu setzen. Und dieser Gegenentwurf kehrt ganz, ganz viele Dinge um, die aus dem religiösen Narrativ kommen. Und der Gegenentwurf ist dementsprechend halt streng materialistisch. Ich würde sogar sagen, nihilistisch in seinem Kern. Das ist eine Polarität, die da entstanden ist, die wir bis heute eigentlich noch nicht überwunden haben. Also selbst heute in der Debatte wird das bestimmt von diesen zwei Lagern. Ja. Und die Lunar Society, deren Vision war, also ich nenne es für mich, die Mechanisierung der Welt. Das ist, was die gemacht haben. Und das, was der Weltbild war. Die Mechanisierung der Welt. Wir sind diesem mechanischen Weltbild auch schon an anderer Stelle begegnet. Und auch das ist eben voll in diesem Zeitgeist drin. 18. Jahrhundert, haben wir auch beim Thema der Illuminaten schon angesprochen. Das ist die Zeit, wo es ganz viele Freimaurerlogen auch gab, wo die so richtig groß geworden sind, deren Einfluss und so weiter. Und bei den Freimaurern, da ist es schon ja, der Name zeigt da schon eine Allegorie auf. das Mauern, also das, da wird auch dann gesprochen vom großen Baumeister. Die im Freimaurer-Slang oder Jargon spricht man nicht unbedingt von Gott, sondern man spricht vom großen Baumeister. Und das Weltbild, was da dahinter ist, ist, dass sozusagen ein Gott ein Baumeister war oder, und dass dieses ganze Universum aufgebaut ist nach einer Art mechanischen Prinzip. Und auch diese Mechanik ist halt aus diesem Zeitgeist rausgewachsen. Also das alles steht in einer Kausalkette zueinander. Das eine führt zu dem und das führt zu dem und führt zu dem. Und wenn du nur genug Rechenkapazität hast oder genug Grips, dann kannst du im Grunde genommen das alles auch vorhersehen. Weil das eben rein mechanische Abläufe sind. Wie gesagt, die Freimaurer benutzen dann gerne dieses Bild des Baumeisters. Da ist ein großer Plan. Und der Plan wird dann gebaut. Und das ist halt ein meisterhafter Plan. Der große Baumeister, der ist halt noch meisterhafter als wir. Aber die Idee ist, es ist ein Plan. Und da ist alles, also eins führt zum anderen. Ein mechanisches Weltbild. Eine andere Allegorie, die man dazu auch gut benutzen kann, das ist, und das ist auch nicht meine Idee, also das haben diese Leute damals auch selber schon so formuliert, dass man sich das Universum vorzustellen hat wie ein großes Uhrwerk. Lauter Zahnräder, die ineinander greifen. Kräfte werden übertragen. Und ihr seht schon, das ist so dieses 18. Jahrhundert-Weltbild, wie man sich das da vorgestellt hat. Und das ist, was diese Luna Society gemacht hat, was ihre Vision war. Die Mechanisierung der Welt. Als Gegenentwurf zu dass es eben einen Schöpfer gab. Ja. Und ja, wie gesagt, ich kann mich bei beiden, zu keinem von diesen beiden Lagern zuordnen. Ja, weil der Entwurf, den die da gebracht haben, ich kann es verstehen in der Zeit, aus der Zeit heraus. Ich kann verstehen, dass die sich lösen wollten von diesem, wenn du als Aufklärer dann das irgendwann durchdrungen hast, willst du dich lösen aus diesen kirchlichen Vorstellungen. Das kann ich vollkommen verstehen. Und dass sie da auch einen anderen Entwurf setzen wollen, eine Alternative, ist in der Zeit völlig klar. Das war damals wahrscheinlich auch richtig. Also so läuft es nun mal. So hat es auch Hegel beschrieben. These, Antithese und dann kommt eine Synthese, dann kommt eine Fortschrift. Aber den Schritt sind wir eben nicht gegangen, sondern wir stehen heute immer noch in diesem These, Antithese. Wir haben aber noch nicht die Synthese gefunden. Das ist vielleicht was, an was ich arbeite, bei aller Bescheidenheit. Aber wir hängen sozusagen immer noch in diesem Spannungsverhältnis, was jetzt schon ja, über 200 Jahre läuft. Ja. These, Antithese. Die Synthese ist uns noch nicht gelungen. Und das wäre auch ein spannendes Thema, ob wir, wie soll ich sagen, sozusagen künstlich auch in diesen Spannungszustand gehalten werden. Weil eigentlich müssten wir schon längst irgendwie in dieser Synthese sein, schon viel weiter irgendwo in der Entwicklung. Und auch das ist ein Thema, was ich ja schon oft angesprochen habe. Wie frei läuft überhaupt unsere Entwicklung also und Fortschritt und so weiter? Jo, es geht also um die Mechanisierung des Lebens. Jetzt lass uns mal so ein paar von den Leuten anschauen. Und ich habe mir deswegen das aufgeschrieben, weil es sind doch viele Namen auch, dass ich die nicht durcheinander schmeiße. Und ich kann mal so ein paar von den Leuten mal ansprechen, die in dieser Luna Society eine Rolle gespielt haben. Ja. Und wenn man allein das dann so überschaut, dann wird schon einiges deutlicher, warum man da sehr kritisch dann auch hinterfragen sollte, was eigentlich deren Ergebnis ist. Wie gesagt, es ist keine Geheimgesellschaft. Es ist also hat nichts zu tun jetzt mit irgendeiner Verschwörung oder sowas, sondern dass man Leute, die haben gesagt, und da bin ich eben eigentlich bei Ihnen auch, die haben gesagt, hey, wir gestalten selbst diese Welt. Wir gestalten diese Welt. Das alte Narrativ ist, Gott gestaltet diese Welt. Und du bist halt in Gottes Hand und im Grunde genommen ist alles, was passiert, ist Schicksal, ist Gott gewollt, wie auch immer. Und die Idee, die in der Aufklärung gekommen ist und die der Humanismus gebracht hat, und in dieser Tradition sehe ich mich auch, ich bin auch Humanist, die Idee ist, wir warten nicht darauf, dass Gott oder irgendein Prophet für uns die Dinge auf der Welt regelt, sondern hey, wir sind in diese Welt reingeboren, das ist unsere Welt, wir haben hier die Kraft unserer Arme, wir haben unseren Geist, lass uns diese Welt gestalten, lass uns die gestalten so, wie es für uns und für die Lebewesen hier auf dieser Welt in Ordnung ist. Also da bin ich ja auch dabei, als Humanist. Das Ding ist nur, dass welche Richtung gestalten wir das? Und da unterscheiden wir uns doch ganz enorm. Und das kann ich erstmal akzeptieren. Na gut, das ist halt eine andere Zeit. Aber deren Vision gilt heute immer noch. Man könnte sogar, ich habe ja auch mal hier, und auch das empfehle ich euch, falls ihr es noch nicht gesehen habt, auch mal über die Fabian Society gesprochen. Die stehen sozusagen in diesem selben Geist, in derselben Tradition. Das ist dann ein bisschen später. Das hat sich sozusagen rausentwickelt. Aber geistig ist das eine Linie. Denn bei der Fabian Society, da ist es auch schon dieses Dieses berühmte Fenster, was die in ihren Headquarters haben, habe ich euch da auch gezeigt, dieses Bild, so ein buntes Fenster. Und darauf ist da zu sehen, wie der George Bernard Shaw und der andere, wie die Erde schmieden. Sie schmieden die Erde, sie bringen sie zum Glühen, um sie dann zu formen, umzustrukturieren. Also das ist so der Grundgedanke, der da schon bei dieser Lunar Society sozusagen ausgelegt wurde. Und ey, ich bin dabei, wir haben das Recht und wir sollten das machen, unser Schicksal in die eigene Hand zu nehmen und nicht darauf warten, dass wir irgendwie Erlösung finden von irgendjemandem, sondern sollten es selbst machen. Aber wenn man natürlich in so einem rein materialistischen Weltbild festhängt, dann ist das, was man kreiert, ist auch dann halt seelenlos, ist dann auch lieblos. Und das ist der Unterschied da. Also, aber jetzt kommen wir mal zu so ein paar von diesen Namen. Ich habe ja vielleicht so 10, 15 Mal aufgeschrieben und das müssten dann schon die bedeutendsten sein. Und wir gehen einfach mal welche durch. Zu manchen kann man mehr erzählen, zu manchen weniger. Aber im Gesamten wird dann schon, glaube ich, klar, was wir da für Leute hatten. Nehmen wir mal den hier. Oder nehmen wir mal den vielleicht einen der wichtigsten zuerst. Matthew Bolton. Matthew Bolton heißt der Mann. Es ist einer von denen, ich weiß jetzt nicht genau, wer das ist, aber es ist auch wahrscheinlich in dem sein Haus. Matthew Bolton, viele von diesen Abendessen, die fanden in seinem Haus statt. Das sogenannte Soho House in Birmingham von Matthew Bolton. Matthew Bolton, das war ein Unternehmer. Der hatte einen Betrieb, der Metall verarbeitet hat. Jetzt nicht im großen Stil, sondern eher so klein für Uhren und Schmuck und so weiter. Aber Metallverarbeitung. Und kam aus einer relativ reichen Familie. Und das war einer der ersten, die dann Industrielle wurden. Das ist entscheidend. So einer wie Matthew Bolton, der kommt aus einer reichen Familie, aber der war einer der ersten, die sozusagen die ganzen Arbeitsabläufe wie in so einer vorher noch Manufaktur und aus Manufakturen, also es hat mit Hand noch zu tun, die Manu, wie aus Manufaktur eine Fabrik wurde, also diese Automatisierung. Und das war einer der ersten, die das gemacht haben, Matthew Bolton. Und der kam aber schon aus einer reichen Familie und war einer von denen, die das so auch gesponsert haben. Matthew Bolton war auch gleichzeitig der Protégé von einem Mann, dessen Namen ihr alle kennt, nämlich James Watt. James Watt, wissen wir alle, das ist der Watt, dem man nachsagt, er hat die Dampfmaschine erfunden. Das ist der Watt, nach dem heute Leistung gemessen wird. Da wird ein Watt angegeben. Das ist zu Ehren von James Watt. Und dieser James Watt, er hat wahrscheinlich nicht die Dampfmaschine so wirklich erfunden. Da gibt es mehrere Vorläufer, sowohl in England als auch in Deutschland. Da gibt es schon Leute, die dieses Prinzip halt erkannt haben und dieses Physikalische. Aber was James Watt gemacht hat, eben in Verbindung mit Matthew Bolton, er war der Erste, der aus dieser Dampfmaschine, der das nicht nur gesehen hat als eine wissenschaftliche Erkenntnis, ja guck mal, wie kurios, ja, sondern der als Erster erkannt hat, ey, hier haben wir eine Kraftquelle und diese Kraft können wir nutzen und umsetzen, um Maschinen zu betreiben. Das heißt, es ist der erste Schritt von Automatisierung, das ist was dieser James Watt gemacht hat. Der war jetzt nicht der Erfinder von dieser Idee, aber er war der Erfinder, wie man er war derjenige, wie man diese Erfindung halt praktisch umsetzen kann. Und zwar praktisch umsetzen für die Produktion. Und damit ging es wirklich schon los. Damit kann man schon erkennen, das steht in jedem Schulbuch drin. Mit der Dampfmaschine ging dann die Industrialisierung los. Das eine kam dann zum anderen, ja, und führt zum anderen. Und das waren eben die Ersten. Und die haben das für sich gemacht. Das ist auch vielleicht ganz wichtig zu sagen. Diese Leute von der Lunar Society waren vielleicht im Unterschied zu den beispielsweise zu den Illuminaten oder auch zu überhaupt jetzt in der kontinentalen, wenn nicht gar deutschen Aufklärung, da war das, der Ansatz in der deutschen Aufklärung war viel philosophischer. Da ging es vor allem um eine philosophische Auseinandersetzung. Aber hier in England, diese Lunar Society, die waren viel mehr aufs Praktische. Da ging es gar nicht so sehr das Philosophische, also auch natürlich, aber viel mehr ging es darum, praktisch eine neue Ordnung umzusetzen. Und tatsächlich von Anfang an war da auch ein gehöriges Motiv, auch Geld verdienen. Das waren auch gleichzeitig, das kann man nicht sagen, die ersten Kapitalisten, aber es waren eben die ersten Industriellen. Da ging es darum, auch Geld zu verdienen und Einfluss zu erhöhen. Und dieser Matthew Bolton eben zusammen mit James Watt, die sind sehr einflussreich geworden. Durch diese Erfindung von der Dampfmaschine und diese Automatisierung der Arbeitsprozesse ist ja auch dann eine neue Klasse entstanden. Das ging ja auch alles los. Da seht ihr, wie groß dann die Folge davon ist. Diese ganze Idee von einem Proletariat, Arbeiterklasse, das gab es ja vorher nicht. Zu dem Zeitpunkt gab es noch das ländliche England und es hat damit eigentlich erst angefangen. Und das zeigt schon, welchen Einfluss die genommen haben. Übrigens, weil ich schon ein paar Mal jetzt den Begriff hatte, Industrialisierung, Industrie, ein kleines Wortspiel. Ja. Auf Englisch heißt es ja Industry. Und das sind die ersten Industriellen, Industry. Man könnte es jetzt auch so anders aussprechen. Industry, in, dust, try. Probier's mal mit Staub. Staub als so ein Synonym für Materialismus. In, dust, try. Nicht mehr so das Feinstoffliche und das Philosophische und das Geistige, sondern hey, komm, wir probieren es mal mit Staub. Ja, sozusagen so eine Materialisierung des Lebens. Also das steckt da schon im Wort drin, finde ich. Und dass das eigentlich keine gute Idee ist, es mal mit Staub zu probieren, also nur diesen materialistischen Weg zu gehen, das sollte eigentlich, denke ich, ist das selbstverständlich. Aber wir leben heute in Zeiten, wo es eben nicht mehr selbstverständlich ist. Weil wir schon seit Generationen in diesem Weltbild drin sind und da reingeboren werden und uns nur wenigen von uns gelingt, sich da mal rauszulösen aus diesem Weltbild. Und aus einer anderen Perspektive schaut das aus, das kannst du mit dem Kopf schütteln. Das ist absurd. Das ist absurd. Na gut, aber ich, wie gesagt, aus ihrer Zeit heraus kann ich das ja voll verstehen. Ne? Also Matthew Bolton, einer der wichtigsten Leute, James Watt, der ein Protégé war sozusagen. Ein weiterer wichtiger Mann, der auch eher diese Unternehmerseite repräsentiert, das ist Josiah Wedgwood. Ganz, ganz wichtiger Name, Josiah Wedgwood, der war damals auch Unternehmer, dem seine Branche war Töpferei. Und auch der war, ähnlich wie Bolton, einer der allerersten, die dann dieses Töpferhandwerk überführt haben aus einer Manufaktur hin zu einer Fabrik. Und auch da seht ihr schon, wie das ablief. Der hat natürlich dann profitiert von den Erfindungen von James Watt. Das heißt, die waren befreundet miteinander, diese Leute. Die waren in diesem Debattierclub, wenn du willst, in diesem Dinnerclub. Aber die haben auch Geschäftsbeziehungen zueinander aufgebaut. Die haben sich gegenseitig gestützt und geguckt, was kann man machen. So, der eine ist Unternehmer und der andere ist vielleicht irgendein begnadeter Erfinder und Wissenschaftler und Erfinder. Und die haben es geschafft, diese beiden Dinge zu verknüpfen. Erstmal auf ganz private Art und daraus auch ein Business gemacht. Und die wurden dann sehr, sehr schnell sehr einflussreich. Das war sehr erfolgreich. Vor allem haben die halt super viel verdient, weil die auf einmal dann eben völlig neue Produktionsmethoden hatten und so weiter. Gleichzeitig ist dieser Josiah Wedgwood, der gilt als der Erfinder von Marketing, von diesem modernen Marketing. Das gab es früher auch nicht. Früher hat man halt sein Zeug gemacht und haben es verkauft. Aber der war der Erste, der so Sachen gemacht hat, wie zum Beispiel Buy One, Get Two oder sowas. Also es ist, tatsächlich gab es sowas. Du kaufst eins und kriegst gleich zwei. Das war der Erste, der so mit sowas gearbeitet hat, auch mit Werbung, also so Musterkoffer und so weiter und Vertreter. Also ganz viel auch antizipiert, was modernes Marketing ist. Der gilt als der Erfinder von Marketing. Das ist eigentlich faszinierend, was für Leute wir dort in diesem engen Kreis haben, was die alles erfunden haben. Ja. Gleichzeitig, und das ist auch so ein Aspekt, den ich hier reinbringen möchte, er ist, wie ein paar andere von denen auch, ein sogenannter Abolitionist. Ich weiß gar nicht, wie man das am besten so ins Deutsche übersetzt, weil der Begriff kommt fast immer nur in der Englischsprache, vor allem in der amerikanischen Geschichte vor. Der Abolitionist, das waren Leute, die gegen die Sklaverei eingetreten sind. Und das ist ja dann vor allem in Amerika eben eine riesengroße Bewegung gewesen. Aber wir müssen uns erinnern, als das losging hier, war Amerika sogar am Anfang noch Kolonie. Also erst in dieser Zeit der Lunar Society fällt dann auch diese amerikanische Unabhängigkeit und so weiter. Aber das war am Anfang ja noch Kolonie. Und das ist deswegen erwähnenswert, weil dieses Abolitionist Movement später dann in den USA eine sehr, sehr einflussreiche politische Kraft auch wurde. Oder eine von den Zutaten, die auch zu den heutigen politischen Standards geführt haben. Deswegen bringe ich das rein. Abolitionist ist also so ein politischer Aspekt. Wir haben ja alles hier drin bei diesen Leuten. Ne? Was aber noch vielleicht mit am interessantesten ist, Mr. Wedgwood, das ist der Name Wedgwood. Ich habe den hier auch an diesem Tisch schon erwähnt, in einem ganz anderen Zusammenhang. Nämlich, das war in der Sendung, wo es um die Entwicklung zu Transhumanismus geht. Und tatsächlich, das hängt miteinander zusammen. Das hängt miteinander zusammen. Und in dieser Sendung habe ich euch damals erzählt, dass es da so einen eigenen Family Tree gab, nämlich die Darwin-Wedgwood-Golden-Familie. Das sind drei Familien, die über mehrere Generationen untereinander diverse Ehen hatten. Und das geht bis ins 20. Jahrhundert rein. So. Und das hier ist einer von diesen Wedgwoods. Um nicht zu sagen, das ist der erste aus der Familie Wedgwood, der in dieser Connection hier drin ist. Josiah Wedgwood. Anders gesagt, das ist der Großvater von Charles Darwin. Josiah Wedgwood. Tatsächlich war es so, ich glaube, es war Sohn oder Tochter von dem Wedgwood, hat Sohn oder Tochter von einem Darwin geheiratet. Und so ist überhaupt erst das Geld da gewesen, um diesen Darwinismus zu promoten, um den anzuschieben, um den groß zu machen. Denn das ist auch so. Die Leute glauben, diese Erfindung von Darwin, das ist ja alles jetzt so reine Wissenschaft und dann passiert das halt in so einem akademischen Raum und setzt sich halt irgendwann durch, weil es halt das Vernünftigste ist. Nein, ist keineswegs so. Sondern es ist eine Agenda, die gepusht wurde, die finanziell unterstützt wurde. Diese Wedgwood-Familie ist eben diese Unternehmerfamilie. Die sind reich und wurden immer reicher in dieser Zeit durch die Zusammenarbeit eben mit den Erfindern wiederum. Und es war diese Wedgwood-Familie, die dann auch dem Charles Darwin, den Evolutions-Darwin, eben es ermöglicht hat, auch überhaupt erst diese Reisen zu machen. Die legendäre Fahrt mit der Beagle, diese Fahrten nach Südamerika und so weiter, das wurde alles finanziert von dem Geld, was diese Wedgwood-Familie eingebracht hat. Und die hatten dann tatsächlich über mehrere Generationen sozusagen ihr eigenes Eugenikprogramm. Und auch der Begriff Eugenik hängt eng damit zusammen. Das habe ich intensiver ausgeführt bei dieser anderen Sendung, die ich euch schon empfohlen habe. Aber hier sei es auch nochmal erwähnt, Eugenik, das ist direkt rausgewachsen aus diesem Darwinismus. Das gehört zusammen, von Anfang an. The preservation of favored races. Das ist Eugenik. Eugenik heißt, dass man selbst sozusagen steuert, dass wir selbst kontrollieren, in welche Richtung sich auch menschliches Leben entwickelt. Auch da wieder dieses Weltbild, alles ist mechanisch und wir steuern das jetzt. Ja? Und ich sage auch, ja, natürlich sind wir selbst verantwortlich, aber Eugenik ist, wow, ich kann die Argumente durchaus nachvollziehen, die daran geführt werden, aber trotzdem in mir drin, in meinem Herz, ist da was ganz Großes, was sagt, stop. Weil wir dort greifen wir Dinge ein, die wir nicht sollten. Aber das können die machen, weil sie halt Materialisten sind. Für die gibt es keine Seele oder so weiter. Deswegen ist es wurscht. Wir kreieren das einfach. Es ist alles Materie. Es ist alles Dust. Wir probieren es mit Staub. Und die haben dann ihr eigenes Programm durchgezogen. Und die Familie Golden, tatsächlich, die sind mehrere von den Goldens. Über mehrere Generationen sind es die Präsidenten oder Vorstände, wie auch immer, von der Eugenic Society geworden. Es geht dann bis weiter ins 20. Jahrhundert rein. Dann auch noch die Connection zur Familie Huxley, bis hin zur Gründung UNESCO und Aldous Huxley und so weiter. Das ist ein super spannender Strang. Ja, die haben ihre eigene Eugenik sozusagen durchgezogen. Und angefangen hat es eben hier in der Luna Society. Dort waren war der Edgewood war befreundet mit einem weiteren Teilnehmer hier, nämlich da taucht auch das erste Mal ein Golden auf. Wo habe ich ihn denn stehen hier? Samuel Golden Jr., also genau der aus dem Golden Darwin Wedgwood Family Tree. Samuel Golden Jr., auch super interessante Figur. Der war zum einen ein Quäker, und auch das ist ein wichtiger Aspekt, der hier reinkommt. Ganz kurz, was sind die Quäker? In England ist es eigentlich die anglikanische Kirche, ist die Staatskirche. Ja, das war seit sich da der König mit den vielen Frauen von der katholischen Kirche losgelöst hat, ist es die anglikanische Kirche. Die Staatskirche ist Herrschaftsinstrument. Es gab aber dann diese Quäkerbewegung, das ging schon vorher los, das würde ich schon mal sagen, hat im 17. Jahrhundert wahrscheinlich so seinen Anfang. Letzten Endes in derselben Zeit, wo auch bei uns halt hier der Protestantismus aufkam, Martin Luther und so weiter. In derselben Zeit ist so diese englische Strömung, würde man Quäker nennen. Die Grundidee bei den Quäkern ist, und die ist mir eigentlich auch sympathisch, die Grundidee bei den Quäkern ist, die Quäker sagen, jeder Mensch kann Gott in sich selbst erfahren. Und deswegen braucht es dann auch nicht mehr diese großen Strukturen, Papsttum und so weiter. Das heißt, die lehnen das komplett ab. Und aus diesen Quäker-Gedanken heraus Es sind auch ganz viele jetzt so Bibelkreise entstanden. Überhaupt diese Idee, dass wir die Bibel selbst lesen und studieren, was ja dann zu ganz vielen religiösen Gruppen auch in Amerika dann geführt hat, das geht eben so zurück auf diese Quäkergeschichte. Ja, dass es eben keine organisierte Staatsreligion oder sowas braucht oder kein Priester, sondern dass das jeder Mensch selbst kann. Da bin ich ja erstmal voll dabei. Da denke ich mir auch, hey, ja, das sage ich euch auch immer. Guckt bei dir selbst. Ja. Nur das Ding ist halt, die Quäker sind natürlich trotzdem eng auch gebunden an dieses christliche Weltbild, an eben die Bibel. Also die reden jetzt nicht so wie ich vom, ey, schau einfach selber in dem Spirit, sondern die lehnen sozusagen nur diese große Kirche ab. Und das ist auch so eine, spielt dann auch rein eigentlich in unsere Story. Ich habe euch ja erzählt, es geht darum, die alte Ordnung abzulösen. Und die alte Ordnung war eben anglikanische Kirche. Das heißt, interessant, dass es da mit den Quäkern auch mit reinspielt. Aber ich will da jetzt nicht den Schwerpunkt drauflegen. Aber was faszinierend ist bei diesem Samuel Golden, er war nicht nur Quäker, sondern gleichzeitig war er auch ein wohlhabender Unternehmer. Und der hat sein Geld verdient mit Waffenhandel. Das war ein Waffenhersteller und Waffenhändler. Ich meine, das ist auch wunderbar, wie sowas zusammengeht. Zum einen bist du Waffenhersteller und Händler, aber gleichzeitig hier ein ganz frommer Quäker und religiös und so. Es ist, naja, scheint für den kein Widerspruch gewesen zu sein. Und dieser Samuel Golden ist eben auch einer von denen, die in diesen Kreis hier eben auch Geld reingebracht haben. Ja? Die einen kamen eher aus dem Geistigen, andere hatten eher das Geld und so ist das zusammengewachsen. Ja, jetzt hatte ich schon also den Golden erwähnt und auch den Wedgwood. Und jetzt fehlt natürlich der bekannteste Name aus diesem noch zu kommenden Familienstammbaum. Und das ist die Familie Darwin. Und tatsächlich ist es so, es ist vielleicht mit die schillerndste Figur überhaupt in dieser ganzen Lunar Society, war Erasmus Darwin. Ich habe euch schon ein paar Mal diesen Namen hier erwähnt, aber nur noch mal zur Erinnerung, Erasmus Darwin, der galt in seiner Zeit als einer der größten Geister. Das war so ein Multitalent, der war Erfinder, der war einer der besten Mediziner in seiner Zeit. Auch das, viele von denen waren auch Mediziner. Auch das, unsere ganze Schulmedizin basiert auf dem Weltbild, was von diesen Leuten entwickelt wurde, aus ihrer Zeit heraus. Wie gesagt, in ihrer Zeit ist es völlig okay. Ich erzähle es nur, weil wir uns heute davon lösen sollten, dass die das in ihrer Zeit so gesehen haben, geschenkt. Oder? Ja, also dieser Erasmus Darwin, das war so ein Multitalent. Tatsächlich ging es ja so weit in der Folge von nicht allzu langer Zeit, wo wir über die Vampire gesprochen haben. Da hatte ich erwähnt, dass als sie da im Genfer See sich da in ihren nächtelangen Gesprächen so inspiriert von Laudanum, Opium und so weiter haben die halt also ihre Gespräche geführt. Und da kam unter anderem Erasmus Darwin auch zur Sprache, von dem es damals sogar Gerüchte gab, er hätte Versuche gemacht, an Leblosen, also an Toten, die wiederum irgendwie zum Leben zu erwecken, mittels neuester Erkenntnis. Weil das war auch genau die Zeit, wo man so eben das entdeckt hat, elektrische Energie und diese Dinge. Aber Erasmus Darwin, so ein Tausendsasser. Und tatsächlich ist es so, dass auch Erasmus Darwin schon, er war derjenige, der im Grunde genommen schon die Grundlagen erarbeitet hat, die dann seinen Enkel, Charles Darwin, dann als Wissenschaft ganz groß machen sollte. Eben mit dem Support, mit der Unterstützung von diesem Reichtum, den diese Familien sich erarbeitet haben, weil sie eben ihre Geschäfte industrialisiert haben und plötzlich unglaublich reich wurden. Aber es war eben dieser Erasmus Darwin, der sozusagen schon die Grundlagen gesetzt hat, das von dem, was dann eben sein Enkelsohn dann weltbekannt machen sollte und was bis heute eben gilt. Und auch da, seht ihr schon die Parallele, es ist der Darwinismus, die Idee ist eben auch dieses mechanische Weltbild. Eins führt zum anderen. Klare Kausalkette, aus das wird zu dem und so entwickelt sich alles. Und alles systematisch. Was aber nie dort drin auftaucht, ist irgendwie der Geist. Weil es ist eine materialistische Weltsicht. Es ist alles nur Abläufe. Bestenfalls haben sie vielleicht gesagt, okay, vielleicht gab es so einen Schöpfer, einen Baumeister, aber dann hat er halt das Ding geschaffen und hat sich dann zurückgelehnt. So, dass wir jetzt in der Situation sind, ja, vielleicht gab es diesen Schöpfer, aber jetzt ist alles nur noch dieses mechanische Uhrwerk. Das ist sozusagen die Idee, ja, der Schöpfer hat am Anfang so dieses Uhrwerk aufgezogen und dann stellt er es hin und ab dann entfaltet sich das alles, ohne dass er da noch eingreift. Ja. Also bestenfalls haben die das gesehen. Aber es macht keinen Unterschied, denn aus dieser Sicht sind wir halt im reinen Materialismus. Da gibt es keinen Gott, da gibt es keinen Geist, da gibt es keine Intelligenz oder sowas, die da drin ist, sondern es ist einfach nur Ablauf. Und genau dieses dieses mechanische Weltbild, was die gesehen haben, haben die auch in der Evolutionstheorie ausgedrückt. Die Evolutionstheorie ist sozusagen der Ausdruck des mechanischen Weltbilds in der Biologie. Also auch das Leben entwickelt sich eben mechanisch. Das ist, was es ist. Da ist dann kein Platz für Gott oder eine Seele oder auch eine Intelligence. Heute spricht man oft von Intelligent Design, um sich so ein bisschen aus diesen religiösen Narrativen zu lösen. Aber dafür ist für die kein Platz. Die Entwicklung ist eine rein mechanische. Das ist, was die Evolutionstheorie ist. Das ist, was Darwinismus ist. Und da stimmt was nicht. Ja? Weil da eben vielleicht das Wichtigste im menschlichen Leben oder überhaupt im Leben fehlt, nämlich Geist. Ja, das ist da einfach nicht da. Aber da sehen wir schon, in welche Richtung das geht. Ja? Also Erasmus Darwin. Lassen wir mal weitermachen. Es gibt noch so weitere spannende Leute. Thomas Day, weiß ich jetzt nicht so viel, weiterer Abolitionist. Richard Edgeworth, das ist auch interessant. Irisch-englischer Autor, auch der ein Erfinder. Und was der unter anderem erfunden hat, nein, nicht mich erfunden hat, sondern ein neues System vorgeschlagen hat, aber auch spannend, einen optischen Telegraphen. Das ist auch spannend. Letztens diese Idee, Nachrichten über weite Räume zu übertragen, es gab schon im Mittelalter oder schon in frühen Zeiten, wo man tatsächlich so im Byzantinischen Reich, selbst übers Meer hinweg, in der Ägäischen See, Nachrichten weiterverbreitet hat. Das hat man so mit Spiegeln gemacht. Ein Netz von Spiegeln. Und dann konntest du Lichtcodes senden, also mit Sonnenlicht einfach. Ja. Und das hat man damals schon gemacht. Und der Typ hat da so neue Ideen gehabt, wie man ganz England mit einem optischen Telegraphen überziehen konnte. Also ich meine, das sind schon faszinierende Leute, weißt du? Die hatten echt auch out of the box gedacht. Und das wäre auch nur so ein Beispiel. Richtig spannend ist dann beispielsweise ein William Small. Der Name William Small, denn William Small ist auch halt Erfinder, Wissenschaftler, Arzt, wie halt die meisten von denen. Aber was bei denen so spannend ist, William Small war dann der Lehrer und der Mentor von Thomas Jefferson. Thomas Jefferson! Jetzt erzählen wir mal auf einmal, wie aus diesem kleinen Birmingham auf einmal schon die Brücke geschlagen wird zu den großen Dingern. Denn Thomas Jefferson, nur zur Erinnerung, ist einer der ganz wichtigen frühen Figuren in der Geschichte der USA. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, ich habe es noch nicht nachgeschaut, aber Jefferson war, glaube ich, einer der ersten Präsidenten auch. Auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Figur, Thomas Jefferson. Der hat sozusagen dann diese Kolonie, was es am Anfang ja noch war, dieses Amerika eben auf Schub bringt. Wir haben echt, Amerika spielt da eine wichtige Rolle. Wir haben das an anderer Stelle, wissen wir das schon. Ja, Amerika hat die Gründung der USA, hat ganz viel zu tun, auch mit diesen freimaurischen Gedanken. Das ist so diese Idee, dieses Amerika soll vielleicht das freimaurische Utopia sein. Eben im Unterschied zu diesem alten Ordnung Europa, jetzt hier die neue Ordnung, die wollen wir dann in der Welt manifestieren als Amerika. Und in welche Richtung man das aber schiebt, da sind auch schon eben die Einflüsse von diesen Leuten da. Es geht eben in diese Richtung Materialismus, Industrialisierung, das ist, wo es hinschiebt. Nicht unbedingt dieser eher philosophische Blick, der beispielsweise eben aus der kontinentalen deutschen, von den deutschen Humanisten, Aufklärern geschoben wurde. Sondern es geht eben um dieses Praktische. Wir gestalten diese Welt nach diesen Parametern. Ne? Also die haben Einfluss genommen auf Amerika. Und das ist nicht nur jetzt zufällig der, sondern tatsächlich Benjamin Franklin, auch so eine ganz bekannte Figur aus der Frühzeit der USA. Benjamin Franklin, der war Mitverfasser der Unabhängigkeitserklärung, der war Mitverfasser der amerikanischen Verfassung. Der war zwar nie Präsident, aber eine extrem einflussreiche Figur in Amerika. Jedes Kind kennt Benjamin Franklin. Ist auch ganz oft dargestellt als Ikone der USA und so weiter, Gründungsvater. Benjamin Franklin war Mitglied in dieser Gruppe. Tatsächlich, der Benjamin Franklin war eben für einige Zeit, ein paar Jahre war der in England, in Birmingham, und der war Mitglied bei dieser Gruppe. Da war er noch relativ jung. Und der hat das dann zurückgegangen in die USA und hat sozusagen diesen Geist von der Lunar Society in die USA gebracht. Und ich meine, der hat dann ist ein einflussreicher Mann geworden. Das geht dann alles rein bis eben in Staatsgründung, Verfassung und so weiter. Aber auch Benjamin Franklin, typisch wie diese Lunar-Leute waren, auch ein großer Geist, geistiger Erfinder. Wisst ihr wahrscheinlich, der gilt auch als der Erfinder des Blitzableiters. Eben auch da, weißt du, dieses Blitzableiter, Strom. Das ist, womit die sich beschäftigt haben auch. Und das irgendwie zusammengebracht haben. Also da sehen wir schon diese Lunar Society, weißt du, man denkt sich am Anfang, naja, das ist irgendwie so ein provinzieller Debattierclub, aber wenn du guckst, welche Leute dort drin sind und was die dann wiederum für einen Impact hatten auf die Entwicklung und die Geschichte, dann sieht man, dass das hier ist echt eine Powerzelle, so möchte ich das mal nennen, die wirklich hier die ganze Menschheit auch in so eine Richtung geschoben hat. Ja. Was haben wir noch für Namen? Ne? William Withering beispielsweise. Der war Botaniker, Geologe, Chemiker und Mediziner. Das finde ich auch so typisch. Also das waren echt Leute, die haben dann gleich mehrere Wissenschaftsbereiche abgedeckt. Und in all diesen Wissenschaftsbereichen, die im Grunde sind diese Wissenschaften erst entstanden. Ich weiß nicht, ob der sich selber damals schon Geologe genannt hat oder ob das wir es jetzt so nennen, weil die haben erst diese Parameter gesetzt. Aber eben all diese wissenschaftlichen Disziplinen basieren auf deren Weltbild, das mechanische Weltbild. Deswegen hier Geologe, das, man könnte jetzt hier nur mal so klein kurz ansprechen, das ist so ähnlich wie in der Evolutionsgeschichte. Da gibt es eben diese Erdgeschichte. All diese Vorstellungen, wie die Erde entstanden ist, vieles wissen wir gar nicht so genau. Und ich sage auch immer nicht, dass ich es besser weiß. Keineswegs. Ich weiß es nicht besser als große Geister oder sowas. Aber ich sage halt, wir wissen es vielleicht nicht ganz so genau. Wir sollten uns da nicht so drauf versteifen. Aber das ist eben auch so. Und diese ganze Erdgeschichte, die ist auch eingebettet in dieses Narrativ. Alles mechanisch. Auch da ist kein Geist dahinter oder keine Vernunft oder solche Dinge. Sondern es ist einfach nur Nihilismus, Materialismus, Mechanik. Und ob du das in der Biologie siehst, dann heißt es halt Evolutionstheorie. In der Geologie ist es halt dann Erdgeschichte. In der Anthropologie ist es halt dann, wie der Mensch entstanden ist. Und interessant ist auch eben, weil viele von denen, wie auch er, auch Mediziner waren. Und dementsprechend hat sich auch unsere Medizin entwickelt, unsere Schulmedizin. Die hat ihre Stärken, keine Frage. Aber was halt fehlt, ist der Geist. Das darf dort nicht sein. Ne? Aber es waren wichtige Leute. Dieser William Withering beispielsweise, der war einer der Ersten, die Wirkung von Digitalis untersucht haben. Digitalis, das ist der lateinische Fachbegriff für Fingerhut. Wächst bei uns in den Gärten, Fingerhut. Gleichzeitig auch eine sehr, sehr starke Heilpflanze, eine starke Droge, aber eben auch ein sehr wichtiges Herzmittel. Glaube ich, bis zum heutigen Tag, Digitalis ist eines der wichtigsten Herzmedikamente. Und das hat dieser William Withering, der hat das als erster so sich angeschaut. Ja. Aber hier auch wieder ein schönes Beispiel, wie die eben zusammen auch immer wieder gearbeitet haben an den verschiedenen Ebenen, verschiedenen Projekten. Ein weiteres Mitglied aus dieser Gruppe war Jonathan Stokes. Der war Botaniker und der war der Erste, der wiederum diesen Fingerhut, dieses Digitales, also das hat er wissenschaftlich als Erstes so untersucht. Und dann eben gemeinsam mit seinem Kumpel, der Kumpel hat es dann ein bisschen weitergetrieben, was ist dann der medizinische Nutzen von diesen Wirkstoffen, die der eine sozusagen isoliert hat und der nächste hat es dann auf den Markt gebracht. Auch so. Also so seht ihr, wie die da zusammengearbeitet haben. Eigentlich, wie man es auch machen sollte, sich einander stützen und helfen. Das haben die halt gemacht. Ja. Dann der Name, das ist vielleicht einer der wichtigsten auch. Joseph Priestley, super interessante Figur. Auch der Wissenschaftler, der gilt als einer der allerersten, die Sauerstoff entdeckt haben. Ich glaube, er war der Erste, so wird es auch in der Wissenschaftsgeschichte gelehrt, er gilt als der Erste, der Sauerstoff als reines Gas isoliert hat. Also irgendwie, wie auch immer, das aus der Luft rausgeholt hat, war er der Erste. Also eine durchaus bedeutende wissenschaftliche Entdeckung. Wie gesagt, diese Leute waren on fire, also die haben echt Dinge auch vorangebracht. Aber super spannend, wie der Name Priestley dann noch bekannter geworden ist. Denn Priestley, wenn ihr das recherchiert, ist vielleicht mit der bekannteste englische Revolutionär. Wir reden ja in dieser Zeit französische Revolution und der Priestley, der gilt sozusagen als Ikone von den englischen Revolutionären. Es gab natürlich dann in England nicht so eine Revolution, aber dieser Priestley, das war, ja, man würde sagen, ein politischer Extremist. Und das finde ich auch so interessant, weil auch das eben absolut dazugehört zu dieser Lunar Society, eben auch dann auch diese politischen Visionen der Mechanisierung der Welt und eine neue Gesellschaftsordnung. Das ist im Grunde genommen, jemand wie Priestley ist ein, man könnte sagen, vielleicht ein Proto-Kommunist. Versteht ihr? Auch diese Dinge, was dann Marx und Engels gemacht haben, es ist ja alles dann aus diesem geistigen Milieu rausgewachsen. Und der Priestley war vielleicht einer der ersten, die schon in diese Richtung so formuliert haben. Dass also der moderne Mensch dann auch in einer neuen Gesellschaftsordnung lebt. Und auch da aber eben behandelt wird wie halt, ja, es ist halt nur Materie. Da findet dann auch diese ganze Würde des Einzelnen gar nicht mehr so eine Bedeutung. Wobei ich jetzt nicht den jetzt als... Naja, doch, er ist ein politisch Extremer, das hat er selbst so gesehen. Das war keine Frage, der war ein Revolutionär. Tatsächlich gab es auch Gegenbewegung zu dieser Luna Society. Und Gegenbewegung ist vielleicht sogar noch harmlos gesagt. Ey, es gab in Birmingham Riots, Aufstände, gewaltvolle Aufstände gegen die Luna Society und gegen deren Wirken. Das mag natürlich verschiedene Motive haben. Zum einen, weil man halt vielleicht einfach neidisch war, weil man sieht, wie diese Leute auch reich wurden und dann eben den Markt auch unter sich aufteilen und andere Konkurrenten, die halt nicht diese Automatisierung haben, die diese Modernen nicht mitgehen können, wie die dann rausgeschoben werden. Das mag damit reinspielen. Aber eben auch diese revolutionären Gedanken von einem Priestley. Tatsächlich sind diese Birmingham Riots, das ist historisch, die sind auch unter dem Namen zu finden, die Priestley Riots. Die sind direkt nach ihm benannt. Das lernen die Kinder in England in der Schule, die Priestley Riots. Weil das eben sozusagen, in England kam es nie zur großen Revolution, aber das waren so Leute, die wollten es machen. Und diese Priestley Riots, auch interessant, können Sie mal bringen, die sind entstanden, weil das war 1793, glaube ich, oder 91. Irgendwas haben die dort, 91 war es, genau, weil die haben dort das zweijährige Jubiläum von dem Sturm auf die Bastille. Das war 1789 in Paris. Und das zweijährige Jubiläum haben die dann in Birmingham diese Revolutionäre feiern wollen, indem sie ein großes Bankett veranstalten. Zu Ehren des Jahrestags der Sturm auf die Bastille. Zwei Jahre danach, 1791. Und das war keineswegs so, dass das auf allgemeine Zustimmung getroffen ist. Sondern da gab es eben viele Leute dort in Birmingham, die da dagegen waren, die pro Krone waren, also für das Königshaus eingestanden haben und für die anglikanische Kirche und Vaterland sozusagen, die gegen diese Revolutionäre angekämpft haben. Und es war dann im wahrsten Sinne des Wortes. Als dieses Bankett abgehalten wurde, als die da rausgekommen sind, es waren da vielleicht so 20, 30 Teilnehmer, mehrere von der Luna Society dabei, ist aber nicht genau eins zu eins das Gleiche. Ja, also die Luna Society hatte eben auch diese Revolutionäre in sich, aber diese Veranstaltung war jetzt nicht im Namen der Luna Society, aber es war halt, es waren zum Teil die gleichen Leute, aber da waren vielleicht so zwei, drei Dutzend Leute, die an diesem Bankett teilgenommen haben. Und als das Bankett fertig ist und die gehen da raus, dann sind draußen schon ein paar hundert Leute. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob Bild ist mit Mistgabeln, aber hey, boah, die da dagegen sind. Und tatsächlich ist es dann eskaliert. Es kam dann zu diesen Riots. Und im Zuge dessen wurden, das ging zwei, drei Tage lang, wurden mehrere Häuser wurden angesteckt, komplett niedergebrannt. Es kamen Leute ums Leben. Es wurden welche von diesen nicht-anglikanischen, sondern eben in dieser Quäker-Tradition, es gibt dann lauter Subgruppen auch, deren Kirchen wurden angegriffen. Und es wurden im Zuge von diesen Priestley Riots mehrere Gebäude von dieser Luna Society, also wo die gewohnt haben, wurden direkt angegriffen. Der Priestley selber, der musste förmlich fliehen. Also die hätten den Tod geschlagen. So eine Hassfigur war der auch. Weil es eben Leute gab, die haben gesagt, wir wollen das gar nicht in diese Richtung. Und gleichzeitig merken die, wie erfolgreich das ist, wie einflussreich. Und der Priestley, der musste sich dann auch verstecken. Der war echt sein Leben bedroht. Und hat es dann irgendwie nach ein paar Tagen dann undercover irgendwie, hat er sich da aus Birmingham dann verabschiedet. Hat dann noch zwei, drei Jahre in London gelebt, aber auch da war der nicht sicher. Da gab es so viel Widerstand gegen den und seine Denkweisen, sodass er dann nach Amerika emigriert ist und auch in Amerika dann gestorben ist. The land of the free. Also diese Priestley Riots, krasse Geschichte. So. Die Leute haben dort wirklich sozusagen diesen Schritt, die haben das gesehen, was die machen und wollten das nicht. Ich sage jetzt auch nicht, dass dann diese Leute von der Priestley Riot die Guten waren, weil das waren eben dann diese extrem Konservativen für die Kirche und für die Krone. Und ich habe es euch ja gesagt, das sind immer diese Dualität, diese zwei Lager. Ey, ich gehöre da zu keinem von den beiden. Ich gehöre da zu keinem von den beiden. Ein weiterer Name, den ich jetzt hier reinschmeißen will, ist James Kerr. So spricht er sich wahrscheinlich aus. Auch interessant, Amerikaner. Auch er Chemiker, Geologe und Industrieller. Alles in einem. Und dieser James Kerr, der half Priestley zum einen bei der Entdeckung von dem Sauerstoff, da war der auch dabei, als auch war dieser Kerr auch ein Unterstützer von diesen politischen Ambitionen von dem Priestley. Und auch dieser Kerr hat dieses Revolutionsbankett, von dem ich gerade gesprochen habe, hat er mitorganisiert. Ja? So, jetzt muss ich mal schauen, haben wir jetzt irgendeinen wichtigen Namen noch vergessen? Ich glaube, das waren so mehr oder weniger die wichtigen. Was wir jetzt halt hier sehen, ist diese erstaunliche Vielfalt. Das waren also alles Leute, die zu tun hatten mit Wissenschaft, mit dem, was jetzt Wissenschaft wird. Botanik, Geologie, Chemie, Medizin, Physik. James Watt, die hatten zu tun mit, da waren auch Künstler dabei, also auch das ist eine wichtige Sache, Künstler, es waren Leute mit politischen Ambitionen, mit politischen Connections, bis in einflussreichste Kreise, Leute wie Benjamin Franklin, der dann wirklich der wichtigste Mann eigentlich war in der amerikanischen Verfassung, der Mentor von Jefferson. All die und natürlich ganz wichtig eben Wirtschaft, Industrielle, das waren Unternehmer, all die finden sich in einem einzigen kleinen Kreis zusammen und das war deren Anspruch, wir machen die Welt neu, wir gestalten die Welt neu. Völlig neue Konzepte und Techniken in Wissenschaft, in Landwirtschaft auch das. Ein völlig neues Konzept, wie Landwirtschaft entstehen soll. Die Mechanisierung der Welt nenne ich das hier. Genauso auch die Mechanisierung der Landwirtschaft. Da ging das los, die Auswirkungen sehen wir heute noch. Weil wir eben auch in der Landwirtschaft, und da haben wir auch an anderer Stelle drüber schon gesprochen, wir ja Tieren oder überhaupt im Leben ja dieses Seelische absprechen. Also es ist halt einfach dann, ja, es ist halt einfach Dust. Industry try. Das sind alles diese Dinge, die da neu gekommen sind, die sich neu verändert haben. Die Arbeitsbedingungen. Aus Manufakturen wurden Fabriken. Was hat allein das mit den Menschen gemacht? Nur mal so, um immer zu zeigen, wie groß dann die Konsequenz ist aus diesem Paradigmenwechsel, den die angeschoben haben. Erinnert euch, der gute alte Karl Marx in seinen Schriften, wo er geschrieben hat von der Entfremdung, die eben der Arbeiter hat. Das ist genau das. Das ist genau das. Der Arbeiter, der 10, 15, was weiß ich, wie viele Stunden an irgendeiner Maschine steht, in diesem gnadenlosen Maschinenrhythmus. Und ich habe das in jungen Jahren selber mitgemacht. Boah, das ist so hart. Die Maschine, die ihren eigenen Rhythmus geht. Der ganze Geruch nur nach Öl und das Metall und diese Härte. Wirklich, ich habe das selber gemacht. In jungen Jahren habe ich in so einer Fabrik gearbeitet. Und ich konnte nicht mal das so lange durchziehen, wie ich es eigentlich vorhatte. Ich habe es letztens nur 6 Wochen geschafft. Weil diese Mechanisierung, dieser Rhythmus, ich konnte mich nicht anpassen. Das Ding hat einen Rhythmus gehabt, diese Maschine, der nicht meiner war. Ich konnte damit nicht grooven mit dem Ding während der Arbeit. Es war wirklich hart. Ja. Und genau dieses Gefühl hatte ich auch, ich entfremde hier. Ich entfremde mich sogar von meiner eigenen Natur. Und das war der Grund, wo ich dann irgendwann aufgehört habe, weil ich gemerkt habe, hey, in mir drin kommen echt Gefühle hoch. Boah, die kannte ich so noch gar nicht von mir. Also wirklich so, ich bin jetzt auch dann revolutionär. Am liebsten würde ich jetzt dann alles zusammenhauen. Das ist so Aggression auch und so. Ich denke, Frank, was ist los hier? Also, hey, wow. Und da habe ich dann daraus gelöst. Aber um was es geht, ist eben diese Entfremdung. Das hat Karl Marx völlig richtig analysiert. Ey, früher haben die Leute halt irgendwo in der Natur gelebt oder zumindest mit der Natur gelebt. Ich meine, selbst wenn du sowas wie Landwirtschaft machst, aber es war immer noch das Arbeiten im Freien, das Arbeiten gemeinsam. Auch hier hatten wir nicht letztens irgendwann, habe ich doch mal über die Laubbläser gesprochen. Ja, damals haben die Menschen halt zusammengearbeitet auf dem Feld. Und auf einmal dann durch diesen Paradigmenwechsel, Mechanisierung, Industrialisierung, Automatisierung, plötzlich stehst du halt allein in dieser Fabrik. Du bist noch nicht der Einzige in der Fabrik, aber du kannst dich nicht mit deinem Kollegen unterhalten, weil der Lärm der Maschinen dominiert alles. Entfremdung. Das ist genau, was die sozusagen begonnen haben, angeschoben haben. Ja. Es ging wirklich darum, diese ganze Welt zu verändern. Transport ist dann das Nächste. Von Anfang an, und das ist auch, was in jedem Schulbuch steht, ist diese Dampfmaschine, diese James-Watt-Geschichte. In dem Moment, wo der das umgesetzt hat als ein Motor sozusagen, da ging dann sofort auch dann das mit dem Eisenbahnbau los. Und eins hängt mit dem anderen zusammen. Eisenbahnbau verlangt natürlich dann jede Menge Stahl. Da geht es dann schon wieder um Bergbau. Und wir brauchen auch nur dann in unserer eigenen Geschichte schauen, in Deutschland. Ich meine, so eine Gegend wie das Ruhrgebiet, das hängt da alles nur damit zusammen. Plötzlich brauchen wir Unmengen von Stahl. Um Stahl herzustellen, brauchen wir ganz viel Kohle, weil du musst diese Hochöfen, die musst du anheizen. Und plötzlich sind Gegenden, die vorher völlig unbedeutend waren, wie das Ruhrgebiet oder so, ist auf einmal entstehen dort unglaublich groß Kohlebergbau und dann die Kohle gleich direkt vor Ort verschüren in den Hochofen, dass wir einen Stahl machen können. So. Es geht eins zum anderen. Das ist die Industrialisierung der Welt. Das ist die Mechanisierung. Und die Leute haben das angeschoben. Das war deren Ding. Wie gesagt, ich kann die verstehen aus ihrer Zeit heraus. Aber heute müssen wir uns fragen, wäre es nicht mal Zeit, These, Antithese zur Synthese zu gelangen? Uns aus diesem Spannungsfeld zu befreien? Kommen wir langsam mal zur Evolution. Ich habe es ja schon gesagt, die Evolutionstheorie ist im Grunde nur die Übertragung von ihrem Weltbild aufs Feld der Biologie. Das ist nichts anderes. Das ist die Mechanisierung. Eins führt zum anderen. Man wusste zwar nicht genau wie, aber das ist dann, kann man ja dann jahrhundertelang erforschen. So Genetik und so. Und ach ja, das Gen macht dies, das Gen macht jenes. Was nie erkannt wird, was nie gesehen wird. Deswegen hauen auch solche Dinge auch nie hin. Es ist bis heute immer noch eine Theorie geblieben. Das ist eben Wechselwirkung. Der geistige Faktor, der da drin ist, im lebendigen Leben, das sehen die nicht, das erkennen die nicht, das wollen die auch nicht sehen. Und dementsprechend kommt ein Weltbild raus, was dann halt einfach nicht stimmt. Bei der Evolutionstheorie ist es aus meiner Sicht halt wirklich offensichtlich zu sehen, wenn du weißt, welche Leute das waren. Und wir reden wirklich buchstäblich davon. Also das ist der Erasmus Darwin war hier, der hat diese Grundlagen gesetzt. Das ist die Idee, mechanisches Weltbild, so ist die Biologie auch, eine mechanische Biologie. Und die haben das ganz bewusst auch verbreitet, dieses Narrativ, um sozusagen ihre Vision von der Welt umzusetzen. So. Mit einem Haufen Geldaufwand. Das Geld ist hier reingewandert. Deswegen konnte Charles Darwin diese Trips machen und dann hat auch diese Sachen massenweise verlegen. Und dann war es ja bei Charles Darwin dann auch die Freundschaft zu Thomas Huxley, um nochmal diese Verbindung auch zu der Huxley-Familie mit dieser Darwin-Golden Wedgwood zu bringen. Es war schon eben dieser Thomas Huxley, der Großvater dann von Julian und Aldous Huxley, die wir vielleicht näher kennen, der galt damals als Darwins Bulldogge. Der hat das halt so durchgepusht, auch in einem Streit, in eine Auseinandersetzung mit Leuten, die es halt anders gesehen haben. Weil es eben keineswegs so war, dass die Evolutionstheorie, weißt du, wie so eine wissenschaftliche Erfindung, halt einfach eine neue Erkenntnis ist. Ja, ich meine, wenn jemand ein wissenschaftliches Experiment macht und man kommt zu neuen Erkenntnissen, ja, dann akzeptiert man es auch, oder? Ich meine, dann wäre man ja dumm, wenn man sagt, nein, das glaube ich nicht. Ey, hier ist was Neues, so ist es jetzt. Das ist aber bei der Evolutionstheorie keineswegs der Fall. Es ist bis heute eine Theorie. Und die ist nur deshalb so stark geworden, weil man eben Leute hatte wie Thomas Huxley und man hatte die Kohle aus diesem Wedgwood und goldenen Familienvermögen. Und das hat man da reingepusht, da hat man das durchgesetzt. Und man hat dann gleichzeitig auch dieses System etabliert, diese Societies zu gründen, wie das eben da angefangen hat. Das ist die Lunar Society. Man hat da neue Societies gegründet, beispielsweise die Linnean Society. Das ist auch so eine ganz bedeutende so wissenschaftliche Gesellschaft. Und die setzen dann diese Parameter um. Die geben dann Preise raus für Wissenschaftler, die halt in die richtige Richtung forschen. Diese Societies gründen Magazine, Periodika, Zeitschriften. Wo dann eben genau wiederum Erkenntnisse von den Wissenschaftlern, die in den Kram passen, veröffentlichen. Andere nicht. Und so wird dann auf einmal diese ganze Entwicklung halt in eine klare Richtung geschoben. Heute würden wir von Framing sprechen. Ja? Du setzt den Rahmen, ein Frame, wie eine Leitplanke. Da gehen wir lang. Und diese Leitplanke wird gezimmert mit großem Aufwand. Und es ist schwer für uns Menschen, vielleicht mal einen anderen Weg zu gehen. Es gelingt den meisten nicht. Weil du von klein auf schon in diese Richtung geschoben wirst und dann vielleicht dein Leben lang nichts mehr mitbekommst. Das ist auch nicht eine Frage von Intelligenz oder sowas. Ey, wenn ich jetzt heute so Wissenschaftler kritisiere, dann bin ich nicht so anmaßend und sage, das sind alles irgendwelche Deppen. Keineswegs. Ich kenne persönlich auch Biologen und Leute, die da an der Uni waren und so weiter, noch von früher. Und ich weiß, es sind intelligente Leute. Warum beschäftigen die sich nicht mit diesen Absurditäten der Evolutionstheorie? Nein, was einfach gar nicht ihr Thema ist. Die forschen an, was weiß ich, an Zellforschung, Mikroorganismen, was weiß ich, gibt es zig Dinge. Die beschäftigen sich nicht mit dem, was Darwin gesagt hat. Ja, das steht halt einfach da. Aber was ihnen fehlt, ist eben den Geist zu sehen. Es ist halt Und das ist eben seit dieser Zeit so, es ist eine materialistische Wissenschaft. Und dementsprechend kann die auch an vielen Stellen nicht funktionieren. Und das habe ich an anderer Stelle ja schon auch meine Gedanken mit euch geteilt, also warum eben dann die Medizin an gewissen Bereichen nicht weiterkommt. In anderen ist es super, alles was so der materialistische Aspekt ist, da funktioniert es. Aber überall da, wo man den Geist nicht sehen will, wegleugnet aus seinem Bild, dann kommt man halt nicht voran. Ich sage auch nicht, dass das Materialistische alles falsch ist. Offensichtlich auch nicht, weil sonst wird es ja nicht gehen. Also diese Industrialisierung funktioniert schon, Mechanik funktioniert ja, ist ja keine Frage. Aber es ist halt nur das halbe Weltbild, es ist nur die halbe Miete. Das ist, was das große Problem ist. Das ist, wo eben der Mensch heute nicht in Harmonie ist, nicht komplett ist. Wir sehen halt nur das Materielle, das wird uns gelehrt. Und das Geistige, das überlässt man entweder den Kirchen, aber da ist es offensichtlich, naja, ich bin da irgendein Gott außerhalb und so, das führt uns ja weg. Habe ich ja schon oft genug drüber gesprochen. Aber was man halt nicht macht, ist das mal zusammenfügen. Wir sind beseelte Menschen, geboren in einem Körper. Also natürlich haben wir diese materiellen Aspekte, aber eben auch die geistigen. Wenn du das nicht zusammenbringst, dann entsteht halt dieses verzerrte Weltbild. Und aus diesem verzerrten Weltbild entwickeln sich Ideologien, entwickeln sich Lehrmeinungen und so weiter und so weiter. Und alles schön geframed in eine Richtung. Ja. Und das hat uns dazu geführt, wo wir heute stehen. Und ich meine, wenn wir uns mal angucken, was hat uns denn das mit der Industrialisierung alles gebracht? Ja, gewisse Vorteile. Manche Dinge laufen jetzt einfacher. Wir müssen nicht mehr ganz so hart arbeiten, um jetzt irgendwie uns zu ernähren. Ein Mähdrescher macht die Arbeit von, wenn das 50 Jahre lang funktioniert, macht er die Arbeit von Zehntausenden, vielleicht Hunderttausenden von Menschen sozusagen. Ja, gewisse Vorteile. Aber es hat uns auch dieses Zeitalter gebracht, der mega großen Kriege, diese ganzen politischen Ideologien, Kommunismus, Faschismus und der mechanisierte Krieg, von dem dann auch Ernst Jünger beispielsweise schreibt, der Erste Weltkrieg, wo auf einmal echt der Mensch im Stahlgewitter steht. Stahl. Das ist das Ergebnis letztens von probier's mal mit Staub. Also ich meine, es hat uns mehr Schaden gebracht, als es uns geholfen hat. Und ich bin keineswegs jetzt eben ein Wissenschaftsfeind. Nein, im Gegenteil. Ich möchte auch voran. Ich möchte auch schauen, dass wir Menschen die Lebensbedingungen für uns Menschen verbessern. Für uns Menschen und auch für unsere Mitbewohner hier auf dieser Welt. Da bin ich voll dabei. Das ist, was wir machen sollten. Wir sollten uns entwickeln. Wir sollen uns weiterentwickeln. Aber halt nicht in diese Richtung, sondern halt ganzheitlich sehen. Dann kann auch eine viel gesündere Entwicklung stattfinden. Dann kommen auch andere Erfindungen. Das ist letztens, weißt du, Erfindungen werden auch gemacht halt in ihrem Rahmen. Diese Leute konnten nicht. Oder wenn du jetzt nur rein Materialist bist, dann wirst du gewisse Erfindungen nicht machen können, weil du einfach nicht in diese Richtung schaust. Auch das hängt immer davon ab, was schaue ich mir an, in die Richtung kann ich mich entwickeln. Ne? Deswegen ist es so entscheidend, dieses Weltbild so mal zu durchdringen. Ne? Ja, die Zeit schreitet voran. Ich wollte eigentlich, also ursprünglich hatte ich vor, eigentlich mehr noch über Evolution zu sprechen. Über die Widersprüche und so. Und vielleicht kann ich es da noch ein bisschen bringen. Aber eigentlich müsste man fast eine eigene Sendung daraus machen. Es ist halt jetzt echt tatsächlich so geworden, weil ich finde, das ist viel spannender noch. Evolutionskritik, da gibt es halt schon ganz viel. Da könnt ihr, das ist einfach zu finden. Die Beispiele, warum die Evolution so nicht sein kann. Also die Grundidee, die Darwin gebracht hat, das glaubt er eigentlich auch. Also wirklich glauben tut so keiner. Aber es wird auch nicht korrigiert, weil das steht halt einfach da. Alle forschen in irgendeinem anderen Bereich. Aber man müsste es mal revidieren, damit wir dann auch heute mal in eine andere Richtung forschen könnten. Aber die Grundidee von Darwin ist ja, dass die Entwicklung der Lebewesen durch Zufall kommt. Zufällige Mutation, also zufällig verändern sich halt. Wir wissen, dass es Mutationen gibt. Also Gene können sich verändern. Wir wissen es in der Natur, es gibt manchmal Fehlgeburten oder Missgeburten. Also Tiere, Organismen, die mit einem Gendefekt auf die Welt kommen. Irgendwas ist nicht in Ordnung, irgendwas ist verkrüppelt oder sowas. Das wissen wir, das gibt es also. Und die Idee bei der Evolutionstheorie ist ja, dass sozusagen zufällige Mutationen vielleicht auch mal einem Organismus einen Vorteil bringen. Und wenn er dann einen Vorteil hat gegenüber seinen Mitlebenden, alles ist ja im Struggle of Life, alles ist ja im Kampf gegeneinander, das ist ja das Weltbild. Wenn er dann da Vorteile hat, dann wird diese Linie gestärkt, weil dann dem seine Nachfahren halt auch immer Vorteile haben und dann kann er sich vielleicht mehr vermehren. Die Wahrheit ist aber doch, dass es kein Beispiel gibt, dass eine Mutation, eine Art verkrüppeltes Wesen irgendeinen Vorteil hat. Das gibt's nicht. In Natur ist es tatsächlich immer so, wenn ein Wesen nicht gesund ist, also so wie es seine Elterngeneration sind, dann ist es eher ein Malus, es ist ein Nachteil, wenn deine Flosse nicht ganz so gut ist wie die von den anderen. Ne? Und den Vorteil, den es dir aber dann bringen würde, wenn irgendwann die Flosse zur Hand wird, den hat dieses Individuum nicht. Und jetzt muss man sich mal überlegen, so, und das ist vielleicht die entscheidende Schwäche, und das habe ich schon wirklich als junger Mann so gesehen. Ich habe mich da auch als junger Mann mit Biologen schon unterhalten. Die denken da gar nicht drüber nach. Das ist ja das Ding, die denken da gar nicht drüber nach. Das zuckt mir die Schulter. Naja, weiß ich auch nicht genau, wie du das jetzt meinst. Weiß ich nicht. Die denken da nicht drüber nach. Das ist so, ja, hier, Darwinismus, Evolution, Mutation, und die beschäftigen sich mit ihrem Kram, irgendwo auf Molekularbiologie-Ebene. Da denken die natürlich nicht drüber nach, über so simple Fragen. Aber wenn man sagt, dass sich sozusagen durch Zufall eben da was verändert, wie viele Generationen dauert es denn eigentlich, bis aus einer Flosse eine Hand wird? Wie lange dauert das? 1000 Generationen? 100.000? Millionen? Weil so argumentiert dann mal die Evolution. Ja, Leute, ihr versteht es ja nicht, weil diese Zeiträume so groß sind. Und das ist durchaus ein Punkt. Klar, wir Menschen haben einen anderen Zeitrhythmus und dementsprechend nehmen wir Zeit auch an. Das waren jetzt Millionen von Jahren, schwierig, das jetzt intellektuell zu verarbeiten. Aber wenn es so wäre, dass sozusagen über Millionen von Jahren sich aus einer Flosse eine Hand entwickelt, zwischendurch ist irgendwo eine Pfote oder so, dann müssten wir doch über diesen gesamten Zeitraum all diese Mischwesen dazwischen auch sehen. Denn das ist ja nun völlig offensichtlich, dass nicht ein Fisch auf einmal mit einer Pfote geboren wird. Das haben wir noch nie gesehen. Sondern wenn, dann sehen wir einen Fisch, oh, da wird einer geboren, dem seine Flosse ist schon nicht mehr ganz in Ordnung. Aber dann zufällig Mutation. Die bringt dem Fisch aber erstmal keinen Vorteil. Wenn jetzt dann von seinen 1000 Fischeiern, die er legt, zufälligerweise wieder, zufällig durch Mutation eins dabei ist, wo die Flosse sich noch mal mehr verändert, dann ist derjenige noch weniger angepasst. Und irgendwo dazwischen ist ja mal völlig klar, gibt es dann einen Zustand, wo das, man könnte so lustig sagen, nicht Fisch, nicht Fleisch ist. Also wo das keine Flosse ist, aber auch noch keine Hand. Was ist denn das für ein Wesen? Wie soll denn das Lebewesen leben? Ja? Diese Zwischenform, die gibt es nicht. Die sehen wir nirgendwo auf der Welt. Sondern überall, wo wir rumsehen, sehen wir perfekt angepasste Tiere. Oder wir sehen welche, die vielleicht verkrüppelt geboren werden, und die werden meistens, haben die keine Überlebenschance. Das ist, was wir sehen. Was wir sehen müssten, wäre, dass die absolute Mehrheit aller Lebewesen hier auf irgendeinem Zwischenstadium ist. Irgendwo in der Evolution gerade zwischen was. Auch wir Menschen. Wir müssten jetzt schon alle irgendwie, ich weiß nicht, wohin wir uns dann evolutionär entwickeln sollten. Das ist jetzt, gibt es bestimmt auch Leute, die da ihre Visionen haben. Vielleicht so, dass wir irgendwann wie so ein Grey Alien werden. Aber da müssten wir jetzt auch schon Leute haben, die jetzt schon anfangen, mal langsam in die Richtung zu mutieren. Vielleicht jemand, der schon einen großen Kopf hat oder keine Nase mehr oder sowas. Ja. Das ist Bullshit, das gibt es natürlich nicht. Und das gibt es jetzt nicht und es gab es auch noch nie. Wenn du dir die Fossilien anschaust, dann finden wir dort auch perfekt angepasste Lebewesen. Aber keine Krüppellebewesen. Was aber dennoch, und jetzt ist wieder so, ja, das ist ziemlich einfach, finde ich, das zu durchschauen, dass das so nicht funktionieren kann. Jetzt ist aber dann die meistens sind es eben dann Christen oder Leute, die aus diesem religiösen Hintergrund kommen, die so argumentieren, die sagen dann, naja, es hat halt Gott so die Welt geschaffen, alle Lebewesen. Aber das sehe ich so auch nicht, sondern das ist das andere, wo natürlich schon die Biologie oder die Vernunft reinkommt, wo man sagt, ja, aber offensichtlich gibt es eine Dynamik im Leben. Es gibt Veränderungen, da kann man mal ganz sicher sein. Also die Dinge bleiben nicht gleich. Es ist nicht so, Gott hat es geschafft und dann bleibt das alles für immer, sondern wir sehen definitiv eine Dynamik. Dafür sprechen auch alle, auch Funde, die wir machen. Also wie sich eben Knochen verändern, also Skelette verändern, definitiv. Es ist nicht starr. Wie das genau ist, ich kann es euch auch nicht sagen. Ich weiß es auch nicht. Aber wenn wir jetzt sozusagen, vor kurzem haben wir doch hier in Bayern diese, was waren es, 12 Millionen Jahre alten Knochen gefunden, die auf einen aufrechten Gang schließen lassen. Ich kann euch nicht sagen, was das für ein Wesen war. Ich weiß nicht, ob das ein Mensch ist oder was auch immer. Aber es ist auch 12 Millionen Jahre her. Also es gibt eine Veränderung. Was auch völlig klar ist. Also aus meiner Sicht völlig klar, weil die Materie wandelt sich ständig. Die Erde wandelt sich ja auch. Die Erde wandelt sich, die Materie wandelt sich dauernd. Das ist das Prinzip von Materie, der Wandel. Das ist diese Zeitlinie, da ist ein Wandel drin. Also so könnte man es auch spirituell definieren. Materie wandelt sich. Geist ist konstant. Aber Materie wandelt sich. Und wenn sich die Materie wandelt und dementsprechend die Parameter, dann verwandelt sich auch das Leben. Weil das Leben muss sich immer an die Parameter anpassen. Und Parameter, damit meine ich, das haben sich ja schon viele Dinge verändert. Vielleicht hatten wir irgendwann mal eine Zeit, wo der Sauerstoffgehalt anders war als heute. Ja, wo vielleicht 30% der Luft Sauerstoff waren. Oder wo vielleicht sogar noch größere Parameter anders waren. Und das ist rein spekulativ, ich hau das nur so raus. Vielleicht war irgendwann mal die Erdanziehungskraft auch eine andere als jetzt. Und dann sind vielleicht Lebewesen ein bisschen größer geworden oder sowas. Sowas wie, und da gibt es ja Funde dafür, ob es jetzt in Dinosaurierrichtung geht oder sonst was. Ja. Also das halt, oder Pflanzen waren vielleicht früher größer. Und vielleicht war auch der Mensch früher mal größer. Da ist eine Dynamik drin. Definitiv. Das würde ich nie abstreiten. Wie gesagt, ich bin zwischen diesen beiden Lagern. Aber was vor allem drin ist, ist Geist. Ist Geist. Und das ist dann super spannend, auch für jeden einzelnen Menschen. Und im Blick auf die Uhr sagt, das sind so viele neue Themenbereiche, die ich da aufmache. Müsste ich vielleicht ein andermal machen. Aber diese Schnittstelle von Geist und Materie, das finde ich ein super spannendes Thema. Wo wirkt denn der Geist auf die Materie ein und verändert sie? Und da ist dann nichts mehr mit zufälliger Mutation, sondern da kann da tatsächlich vielleicht sogar wesentlich schneller sich Dinge verändern, als wir das allgemein meinen. Also nicht mehr Millionen von Jahren, bis dann irgendwann was anderes kommt, sondern das kann, mag dann vielleicht viel schneller gehen. Parameter ändern sich. Der Mensch, das Tier, also das Lebewesen, was auch immer, macht Erfahrungen. Und muss diese Erfahrungen, die du wirklich im Leben machst, die werden weitergereicht an die nächste Generation. Und die finden dann schon Einzug in Genetik. Das muss auch gar nicht sein, dass dann eine neue Genetik entsteht. Und ich weiß, dass irgendwelche Leute, die da vom Fach sind, werden sagen, ja, aber jetzt verlierst du hier so ein bisschen das sichere Terrain. Es geht gar nicht darum, dass sich die Genetik neu erfindet. Vielleicht reicht schon einfach, welche Gene werden aktiviert, welche nicht. Und in welcher Kombination? Was ist mit den Wechselwirkungen? Ich sage nicht, dass jetzt eine Generation eine völlig neue Genetik hat wie ihre Elterngeneration. Also das widerspricht ja offensichtlich auch dem, was wir vorfinden. Natürlich kann ich, wenn jemand meine Genetik checkt, kann er eine direkte Verbindung machen zu meiner Elterngeneration. Ich habe jetzt nicht was völlig Neues oder sowas. Aber, und da bin ich überzeugt davon, das spüre ich in mir selbst, also in meinem Leben bin ich sicher, hat sich genetisch schon was verändert. Und da geht es vielleicht nur darum, welche Dinge sind aktiv, was ist aktiv in dir, was ist auf einmal angegangen. Und in eine ähnliche Richtung weisen ja auch die Befunde, möchte ich auch nochmal hinweisen, was die Schweizer hier gefunden haben, beim Urzeitcode. Ja, auch eine eigene Sendung gemacht, da geht es genau darum, es geht nicht darum, dass eine völlig neue Genetik da ist, sondern was ist aktiv. Ja, und was ist aktiv, was macht es dann in Wechselwirkung. Boah, das sind alles Bereiche, ich sage nicht, dass ich es weiß. Aber es sind ja die Darwinisten, die sozusagen das alles erklärbar machen. Alles ist erklärbar, weil alles ist eine kausale Kette. Eins folgt aufs andere. Und da ist für mich der große, große Fehler drin. Ne? Vielleicht machen wir noch eins wenigstens als Beispiel, weil das immer gerne angeführt wird. Das ist das hier, das ist der Specht. Ist ein Beispiel, kommt immer wieder, die meisten von euch kennen es wahrscheinlich und ich habe mir auch die Mühe machen können, andere Beispiele zu suchen, du kannst es bei ganz vielen sehen, aber trotzdem das Beispiel Specht ist einfach so, wo es dann so offensichtlich wird, dass das so mit zufälliger Permutation ja einfach nicht hinhauen kann. Wir alle kennen es, ist ein heimischer Vogel, wir wissen, wie der Specht lebt, ich meine, der Specht pickert Löcher ins Holz und wir alle wissen, wie der Sound geht, es geht schnell, natürlich schnell, so, bap, 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 so. Jetzt ist es so, wenn du in dieser Geschwindigkeit sozusagen deinen Kopf so bewegst, das hält auch der Spechtkopf nicht aus. Das Gehirn nimmt daran Schaden, wenn du in dieser Menge und permanent dein Gehirn so bewegst. Das stößt sozusagen an die Hirnschale oder wie auch an den Knochen, an den Schädel halt irgendwie an. Das war einfach gesagt. Das geht halt nicht. Jetzt hat der Specht hier ein erstaunliches Feature, was ihn das trotzdem machen lässt. Und jetzt guck mal an hier, dieses Rötliche hier, das ist die Zunge vom Specht. Und das ist jetzt kein Witz. Also das ist wirklich die Physiognomie von diesem Vogel. Die Zunge vom Specht, die ist ein wenig hier nach hinten reingewachsen. Und die geht um das ganze Gehirn rum bis hier oben hin. Und es ist sozusagen die Zunge des Spechts, die eine Art Feder darstellt. Sodass, wenn diese schnelle Bewegung ist vom Kopf, alles, was da drin ist, wird abgefedert durch die Zunge vom Specht. Und ich meine, hier ist es wirklich... Dieses Beispiel ist natürlich frappierend. Wie soll das durch Zufall entstanden sein? Und was ist mit all den Spechten, deren Zunge nicht gleich bis hier vorne gegangen ist? Weißt du, ich meine, irgendwann der Ur-Ur-Ur-Vorvater von den Spechten hat eine ganz normale Zunge, wie alle anderen Vögel auch. Und dann denkt er sich, naja, wir müssten die Zunge so wachsen lassen. Aber ich meine, wie soll das gehen? Nicht von einer Generation auf die anderen. Das heißt, jetzt so vereinfacht gesagt, erste Mutation ist die Zunge ein Stückchen länger. Und dann irgendwann gibt es eine Mutation, hier spaltet sich das auf. Und dann gibt es Mutation, 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 bis das alles irgendwann mal so wächst. Aber wo sind denn die Spechte, die alle eben dieses System noch nicht komplett haben? Die können da nicht pickern. Weil das geht da noch nicht. Das geht, du kannst pickern so gegen das Holz, nur wenn das hier komplett so ist wie jetzt. Wenn die Zunge aber erst nur da unten ist, hat das Individuum keinerlei Vorteil. Vielleicht eher Nachteil. Es kann seine Zunge vielleicht nicht so benutzen wie andere Vögel. Es bringt nichts. Und erst wenn es komplett ist, dann kannst du sagen, yay, jetzt kann ich als Specht leben. Und das ist halt eins von diesen Beispielen. Es gibt so viele, wo das aus meiner Sicht offensichtlich wird, ey, hier dieses, das ergibt in sich keinen Sinn. Und das ist letztens ein Dogma, zu sagen, alles ist nur Zufall, alles ist halt dann über ganz lange Zeiträume so passiert. Aber was ist denn mit den Zwischenwesen? Und das ist, wo dieses Dogma halt herkommt. Es ist Zufall, es ist ein nihilistisches Dogma. Letzten Endes, und das jetzt ganz zum Schluss, können wir auch noch mal einen kleinen Ausblick werfen auf sowas wie die Urknalltheorie. Die ist nämlich auch nichts anderes. Auch da ist es so. Ich weiß es nicht besser. Ich habe auch kein Problem damit. Ich weiß nicht, wo die Anfänge sind von Leben. Ich weiß auch nicht, wo die Anfänge sind von menschlichem Leben. Ich weiß, es ist eine sehr interessante Frage, dem nachzugeben. Wo kommen wir her? Das ist alte Philosophie. Aber ich biete da keine Lösung. Ich sage eher, hey, guck mal, das ist halt Unendlichkeit und das Leben ist halt ein Mysterium. Ist das nicht faszinierend und so weiter? Und ich biete keine Lösung. Aber es ist eben diese faustischen Menschen, die halt alles erklären müssen. Auch das, übrigens, faustisches Weltbild habe ich auch schon ein paar Mal gebracht. Das ist genau das Gleiche wie dieses Weltbild von dieser Luna Society. Ist ja auch zeitgleich. Auch Faust, Goethe hat das in einer ähnlichen Ära geschrieben. Das ist die Analyse halt vom Dichter, so faustischer Mensch. Ich selber biete jetzt keine bessere Erklärung, aber zu sagen, dass alles nur zufällig ist, dass das zufällig entstanden ist und am Anfang steht eben diese Urknalltheorie, die übrigens ein Jesuit erfunden hat. Das finde ich auch ganz spannend. Haha, es war ein Jesuit, der das gebracht hat. Weil es deckt sich dann immer noch mit dem Grundnarrativ, dass es einen Anfang gibt, eine Art Schöpfer. Ja? Und der Urknall ist halt auch so, dass zufällig, so heißt es, zufällig, ist, dass nichts explodiert. Ich meine, man sich das so versucht schon zu vergegenwärtigen. Hey, ganz ehrlich, da könnte ich ja noch mehr anfangen mit der Kosmologie von meinetwegen den Maya oder sowas, mit der uralten Schildkröte. Das liegt mir noch näher, als zu sagen, also da war nichts und das Nichts ist dann zufällig explodiert. Really? Also es sind so viele Dinge, aber das ist auch... Auch da wieder, es ist dasselbe Weltbild, was transportiert wird, nur in unterschiedlichen Disziplinen. Und ich belasse es jetzt dabei. Wie gesagt, ich wollte eigentlich noch viel mehr in diese Darwin-Geschichte gehen, aber für mich hat sich jetzt rausgestellt, weil diese Dinge sind alle bekannt. Wer sich mit beschäftigt und euch weiß das und es ist auch einfach rauszufinden. Aber das, was ich euch heute erzählt habe, wo kommt es denn her? Das ist eine Geschichte, die ist noch nicht so oft erzählt, um nicht zu sagen, wahrscheinlich noch gar nicht. Und das sind die Leute, die eben uns seit 200 Jahren in eine Richtung schicken. Und wie einflussreich die sind, vielleicht nur noch ein Beispiel. Ich hatte euch ja erzählt, die machen dann ihr eigenes kleines Eugenikprogramm, diese Darwin, Wedgwood, Golden-Familie. Und allein aus dieser Familie sind ich habe es mir aufgeschrieben, gibt es 10 Fellows der Royal Society. Die Royal Society. Das ist dann sozusagen die Society der Societies, die königliche Gesellschaft. Das sind die, die wirklich bestimmen, wo fließen die Gelder hin, in welche Richtung wird geforscht. Dort kriegst du dann die Ehrenpreise, die Darwin-Medaille und sowas. Weil ich glaube, die Darwin-Medaille kommt von dieser Linnean Society, die ich auch schon erwähnt habe. Das heißt, sie haben sozusagen ihr eigenes Modell, und kommen wir mal zurück hier, ihr eigenes Modell von ihrer Luna Society haben die dann ausgefeilt. Und ganz oben war dann diese Royal Society. Und das waren wirklich, ja, man könnte auch sagen, Gatekeeper der Wissenschaft. Die sagen, nee, geht nur hier lang, geht nur hier lang. Und in dieser Royal Society, da waren allein 10 Leute aus dieser Darwin-Wedgwood-Golden-Familie über mehrere Generationen. Und auch das noch ganz zum Schluss, die Verbindung eben dann zur Huxley-Familie. wo dann Julian Huxley, Gründer der UNESCO, Aldous Huxley, der auch einen enormen Einfluss gehabt hat, dann wiederum auf das auf die Counterculture Kalifornien, 60s und so weiter, auch so ein Thema, wo wir oft drüber gesprochen haben. Und da gehen dann diese Fäden wieder zusammen. Und dann bist du plötzlich in unserer Zeit angekommen. So, und ich hoffe, dass ich euch das zeigen konnte und klar machen konnte, dass die Zustände, die wir jetzt haben, dort auch ihren Ursprung haben. Und dass es jetzt echt immer an der Zeit ist, dass wir uns lösen von diesen Irrtümern. Mir geht es nicht darum, auf die zu zeigen, ey, das sind die bösen Verschwörer, das sind alles Satanisten. Ich weiß, jetzt, wenn ich jetzt so ein christliches Weltbild hätte, dann würde ich sagen, guck mal, das sind die Satanisten, die kehren Gottes Werte um. Ich sehe das nicht so. Ich habe durchaus Verständnis für die Zeit der Aufklärung und dass da Leute dann eben eine Alternative bieten. Das kann ich verstehen. Um eben sich mal loszulösen aus der Kirche, bietet man eine Alternative. Das kann ich verstehen. Aber hey, heute jetzt nach 200 Jahren wäre es mal an der Zeit, sich davon auch zu lösen. Und nicht wie das Pendel immer von einem Extrem ins andere zu kommen, sondern endlich mal zur Mitte zu kommen. Mal rauszukommen aus diesem ganzen Spannungsverhältnis und zu erkennen, was der Mensch wirklich ist. Und was er ist, ist ein beseeltes Wesen. Seele und Materie kommen zusammen. Das ist, was den Menschen ausmacht. Das ist geradezu die Aufgabe und die Lebensidee des Menschen. Wir sind Seele. Und Körper und Geist zusammen. Deswegen haben wir auch diesen aufrechten Gang. Zentrum ist hier Herz. Unten hier in den unteren Chakren sind die ganzen materiellen Dinge, Verdauung, Sexualität. Hier oben sind die ganzen geistigen Dinge. Und wir sind beides. Das ist ein ganzheitliches Weltbild, ganzheitliches Menschbild. Und nur von einem ganzheitlichen Menschenbild heraus können wir dann auch eine Wissenschaft kreieren und auch gesellschaftliche Modelle, also eben auch Ideologien, Politik und so weiter. Das basiert alles auf dem Kram. Und ich sage euch, wir können hier eine natürliche, eine für uns angenehme und für alle Lebewesen angemessene Ordnung nur schaffen, wenn wir das erkennen. Alles andere bleiben dann eben einseitige Kopftrips und dann kommen eben diese Dinge raus, die wir heute erleben. Und aus meiner Sicht, das ist, um was es geht. Und in diesem Sinne habe ich jetzt euch mal hier diese Luna Society nachgebracht, weil, ey, die Diagnose muss immer schauen, wo ist der Ursprung, wo ist es verkehrt und da können wir es sehen. Ne? So, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, die ihr diesem Thema gewidmet habt. Recherchiert das ruhig mal nach. Tippt da mal den einen oder anderen Namen mal rein und schaut mal, was kommt. Schaut euch das an. Vielleicht könnt ihr dann, kann man da auch andere Punkte sehen. Man kann es vielleicht auch kritisch sehen, aber soweit ich das überblicke, das ist die Geschichte. Das war die Luna Society, die Mechanisierung der Welt bis hin zur Evolutionstheorie. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns weiterhin gewogen und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.